Dies ist der CyberWise Podcast.
Staffel 1: CISOs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse.
Der heutige Gast.
Man muss das ja alles verstehen. Man muss die Medizinprodukte verstehen, auch die Besonderheiten, dass eben Medizinprodukte 15, 20 Jahre alt sein können. Mit einem Deutschen zu sprechen über Regeln zum Thema Data Privacy, Cyber Security, easy. Die Regel klar definiert ist und da steht in einem Gesetz, überhaupt kein Problem. In anderen Ländern wird das mehr als eine Diskussionsgrundlage angesehen. Was ist das Gegenteil von Partner?
Feind?
Feind, genau. Ja. Wenn du es geschafft hast, als Cyber Security Mann oder generell als Data Protection Mensch im Unternehmen als Feind angesehen zu werden, dann bist du falsch.
Heute treffe ich mich mit Olaf von Wackerbarth. Hallo Olaf.
Hallo Alex.
Schön, dass du Zeit hast und toll, dass wir das hier in Solingen aufzeichnen können. Bei GE selber ist doch was ganz anderes, sich wieder persönlich zu sehen, als es nur remote zu machen. Ja, meine erste Frage gleich. Wie ist dein Berufswunsch zum Thema Security entstanden?
Berufswunsch wäre hochgegriffen. Also ich bin 52 Jahre alt, habe Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er Informatik studiert und da gab es Cyber Security noch nicht. Da war eigentlich das Internet in der heutigen Form noch gar nicht da. Und wenn ich so durch meine Karriere schaue, war dort nie das Wort Cyber Security oder Data Protection vertreten. Das hat sich einfach so in den letzten 5 Jahren ergeben, dass dieser Bedarf sich im Unternehmen deutlich herausstellte. Wenn man über Medizintechnik spricht, spricht man auch über Patientendaten, über kritische Netzwerke, kritische Infrastrukturen. Und ja, es gab einfach wenige, die IT verstanden, die das Business verstehen, die aus der Basis unseres Geschäftes hervorgekommen sind, also Service, gerade das Beservicen von Produkten und natürlich auch den Vertrieb von Produkten. Und diese Kombination hat mich dann irgendwie dazu gebracht, dass ich heute der Information Security Officer bin. Und das hat sich über die letzten 5 Jahre bis heute hin so entwickelt. Ich habe noch mein Informatikstudium mit einer sehr skurrilen Programmiersprache namens Scheme gemacht. Das war ein Lisp-Dialekt. Das war keine schöne Sache. Ich habe dann ein zweites Studium nochmal hinterhergehangen. Das ist 10 Jahre jetzt her, habe ich nochmal Wirtschaftsinformatik mit oder Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert und habe da nochmal einen Abschluss gemacht. Habe also eine klassische Richtung Betriebswirt, Informatiker, Wirtschaft, Schwerpunkt Digitalisierung, Service, Technik in Hightech-Unternehmen.
Und wenn wir jetzt so diese Titel sehen wie CISSP, CISA, CISM, was es da so alles gibt, hast du da noch etwas in dieser Richtung weitergemacht? Sind dir solche Zertifizierungen wichtig oder sagst du, die haben keinen Einfluss auf deinen beruflichen Alltag?
Das haben sie schon. Ich meine, die Zertifizierung ist ja nur die Bestätigung, dass man das auch zumindest in der Theorie gelernt hat. Und bei einigen Zertifikaten kann man ja je nach Titel, den man dann hat, noch nachweisen, dass man auch die entsprechende Praxiserfahrung hat. Ich selbst habe den CISM, ich bin ein Senior Lead Implementer für die ISO 27001. Ich werde bestimmt noch einen Auditor dazu machen. Und bei den Auditstunden, die ich schon auf dem Buckel habe, würde ich auch sagen, das wird dann ein Senior Lead Auditor oder ich kenne die Titel können ja je nachdem, wo man das macht, können ja ein bisschen abweichen. Was ich sehr schätze, ist der CISSP, weil da eine sehr gute Basisausbildung ist. Ich selbst habe ihn nicht, also ich habe nicht die Prüfung gemacht, aber ich habe das wohl alles gelernt. Was aber, wenn man in die Management-Position reingeht, sehr wichtig ist, ist, dass man mit Menschen umgehen kann. Was Cybersecurity bedeutet, ist ja, dass man anderen Menschen irgendwie beibringen muss und sie dazu bringen muss, sie dazu und davon überzeugen muss, Dinge anders zu machen. Und die Hürde, also oder die, wie soll man das sagen, die Schwelle, ab der man als Widerstand oder als ein Hindernis angesehen wird und damit ignoriert wird, die ist sehr, sehr niedrig. Und die Kunst ist es also wirklich, ein Beziehungsnetzwerk im Unternehmen aufzubauen und die Leute dazu zu bringen, dass sie einem zuhören, glauben und folgen. Typischerweise ist Cybersecurity so eine seitlich angeordnete Sache. Man hat keine direkte Linie zu irgendjemandem. Man kann vielleicht einem CEO bis zu einem gewissen Grad sagen, welche Technologie er einführen soll. Man kann gerade mit den Datenschutzgesetzen kann man einem Unternehmen sagen, hier hast du ein Compliance-Problem und dann darf es halt nicht gemacht werden, ohne Gesetze zu brechen. Aber das eigentliche Risiko und die eigentliche Entscheidung trifft immer letztendlich das Business. Mhm. Also die Leute, die an der Kundenfront in erster Reihe stehen, Produkte verkaufen, installieren, betreiben und so weiter. Also die Rechnungen generieren und die sich die Schimpfe, mhm, auch das Lob eines Kunden anhören müssen. Und an denen muss man sich orientieren. Das mag ich auch so in der ISO 27001, denn die fängt ja genau damit an. Erster Schritt ist, understand the needs of your customer. Also ich richte mich einem Kunden aus und ich packe das in das Informationssicherheitsmanagementsystem, was der Kunde als schützenswert erachtet, nicht das, was ich als schützenswert erachte. Mhm. Natürlich fühlt er noch viel dahinter. Also wenn ich in den Bereich Security reingehe, Cyber Security, Enterprise Security, Detection and Response, das ist nicht wirklich alles im Annex A abgedeckt. Aber man muss es trotzdem machen. Wie soll ich Kunden schützen, wenn ich mich nicht selbst schützen kann? Ne? Schließt sich ja aus. Ne?
Ja. Also bist du da eigentlich in beiden Themen drin, sowohl der interne Schutz, also wie schütze ich mich als Unternehmen vor den Bedrohungen von außen, sowie auch die Produkte, die GE Healthcare herstellt, in der Konformität mit Cybersecurity, mit regulatorischen Anforderungen, einfach mit Sicherheit für den Kunden zu bestätigen.
Korrekt. Mhm. Ein Information Security Officer, so wie ich es halt betreibe, muss man sich vorstellen wie eine Art Botschafter. Das ist vielleicht ein Diplomat und Botschafter. Auf der einen Seite bin ich sehr nah an unserem Business in EMEA, also den ganzen Leuten, die in der ersten Reihe Produkte vertreiben, die ihre Ideen haben, die digitalen Produkte haben, die etwas machen wollen, die der ständigen Veränderung unterliegen. Und auf der anderen Seite haben wir unsere zentralen oder globalen, nennen wir es mal Factories, die sich um Enterprise Security kümmern, Incident Management, Vulnerability Management, Log Monitoring, alles, was man so an Secure Endpoint Protection, ne? Alles, was man so an Security Controls implementiert hat. Mhm. Und Product Security, also alles, was getan wird, um unsere Produkte sicher zu machen. Das, mhm, ist ein unglaubliches Feld. Ist halt in der Medizin sehr stark reguliert. Und dann kommt noch der Bereich Governance dazu und Risk Management, weil das Ganze muss ja auch irgendwie in ein Rahmenwerk gegossen werden. Mhm. Die stehen quasi hinter mir. Mhm. Und was ich natürlich versuche, ist, alles irgendwie in Einklang zu bringen. Das ist im Prinzip die Rolle des Information Security Officers. Zu unseren Kunden, internen wie externen, ein Gesicht sein, mhm, und eine Stimme zu haben und zu den Organisationen hinter mir sicherzustellen, dass die auch wissen, was sie richtig machen müssen, was die Anforderungen sind, die von vorne kommen. So globale Organisationen können dazu tendieren, sich irgendwann selbstständig zu machen.
Ja.
Und dann werden es Geisterorganisationen, die halt so durchs Unternehmen geistern. Und so ein Information Security Officer, der versucht, die halt zu verankern, in der Realität zu verankern. Mhm. Und ja, ich bin im Prinzip die Stimme des CISO hier für die 112 Länder in EMEA. So muss man sich das vorstellen. Und zwar in beide Richtungen.
Mhm. Gab es die Position dann auch erst mit dir? Ist die dann vor 5 Jahren eingeführt worden?
Tatsächlich gibt es die erst seit September letzten Jahres, seitdem den Information Security Officer für EMEA, also Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Was automatisch bedeutet, GE Healthcare ist ja eine globale Firma. Es gibt neben mir noch 3 andere, also einen für USA, Kanada, also das nördliche Amerika, einen für Lateinamerika und einen für den ganzen asiatisch-pazifischen Raum und Australien. Ich denke, in EMEA ist man da eher am weitesten, sogar was das, was Data Protection, Information Security, Cyber Security und dergleichen angeht, weil hier auch einfach so viele westliche Industrienationen oder Industrieländer sind, die natürlich auch bevorzugte Angriffsziele sind. Was es im Unternehmen schon lange gibt, ist die Rolle eines CISO, eines Chief Information Security Officers. Der war früher allerdings eine eher seitlich gelagerte Rolle, weil man musste ja das ganze Thema Security letztendlich unter einem Management verantworten. Heute ist das eine sehr große Organisation, über 150 Spezialisten, die nichts anderes machen, als sich um die Security von GE Healthcare zu kümmern. Und die hängen halt neben dem CIO und in einer Art Supervisor-Position, wenn man so möchte. Eigentlich genauso, wie man es machen sollte. Also heute ist das eine der Schlüssel oder der Key Business Enabler Functions, wie man das so schön im Englischen sagt. Ich glaube, vor 5 Jahren war das noch nicht so. Da war alles sehr stark regional. Ich habe angefangen in dem Thema mit ISO 27001, ein relativ überschaubares, kleines ISMS, ein Information Security Management System. Und dann gab es ja die erste große Krise. Das war dann, als damals Safe Harbor die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs war. Da habe ich eigentlich damit angefangen. Ich werde das nie vergessen, im Oktober im Jahr 2015. Ich bin gerade aus der Serviceorganisation für Deutschland, Österreich, Schweiz, die ich geleitet hatte, ins Headquarters nach Paris gekommen und hatte quasi meinen allerersten Tag in Paris im Headquarters. Und als ich dort so saß und hatte die ersten 2 Stunden mit meinem neuen Team verbracht, um das ganze Thema Digitalisierung für Europa zu übernehmen und nach vorne zu treiben, legte sich mir eine Hand auf die Schulter. Das war unser COO. Und dann sagte dann Olaf, wir müssen reden. Und das taten wir dann. Und ich war dann quasi 30 Minuten später, wusste ich dann, dass ich für die nächsten 3 Monate nichts anderes machen würde, als Safe Harbor, wie wir das damals genannt haben, Remediation. Also wir mussten diesen Urteilsspruch heilen, umsetzen und haben dann für 13.000 Kunden die Model Close Agreements eingeführt. Ja, so fing das an.
Das war überraschend für viele, dass Safe Harbor aufgekündigt wurde und die operativen Auswirkungen gerade auf internationale Unternehmen, kann ich mir vorstellen, die waren sehr hoch.
Absolut. Wir haben 3 Monate mit Hochdruck gearbeitet. Man denkt immer, man muss Kunden nur ein Blatt Papier vorlegen und das müssen die ja nur unterschreiben. So war es nicht. Also da wurden viele strategische Entscheidungen getroffen, unter anderem zum Beispiel auch eine vernünftige langfristige Lösung zu haben, also für die Binding Corporate Rules for Data Processor, nicht für Data Controller, sondern für Datenverarbeiter einzuführen. Ja, was im Endeffekt bedeutet, dass man mit allen 60 Data Processing Authorities in Europa in eine Verhandlung tritt über eine Datenschutzbehörde eines spezifischen Landes. Es hat Jahre gedauert, aber eigentlich hat Safe Harbor Auswirkungen bis heute, das Safe Harbor Urteil und auch das Privacy Shield Urteil. Als Konsequenz zum Beispiel ist GE Healthcare das einzige Unternehmen im Medizintechnikbereich, die BCRP, also die Binding Corporate Rules for Data Processor, zertifiziert sind. Was auch zur Folge hat, dass uns diese ganze Privacy Shield-Thematik, Model Close Agreements überhaupt nicht mehr interessiert.
Weil alles in Europa bleibt letztendlich.
Naja, BCRP, das ist die Lokalisierung. Das ist ein Teil, was auch aus Safe Harbor, Privacy Shield und dergleichen hervorgekommen ist. Ne? Kunden machen Risikoanalysen, möchten ganz gern europäisches Recht auf ihre Datenverarbeiter anwenden. Demzufolge möchten sie nicht, dass ihre Daten in irgendeiner Art und Weise die europäische, den europäischen Rechtsraum verlassen. Die BCRP-Thematik hat ja was mit Datentransfers zu tun. Wir sind meines Wissens nach der einzige Medizinprodukteanbieter, der überhaupt in der Lage ist, Daten global zu verarbeiten, ohne dass wir auf Privacy Shield oder Model Close Agreements achten müssen. Wir machen das natürlich trotzdem mit unseren Kunden. Wir bieten da alles an. Also wir haben wirklich die volle Bandbreite. Aber die BCRP bedeutet im Endeffekt, dass wir dafür haftbar sind, was mit den Daten geschieht. Wenn also irgendwo außerhalb der EU Daten verarbeitet werden und mit denen geschieht etwas, dann sind wir diejenigen, die für das jeweilige Land dort oder gegenüber unseren Kunden in der absoluten Haftung stehen. Das ist natürlich ein Risiko und das hat auch zur Folge, dass entsprechende Entscheidungen getroffen wurden hinsichtlich, was investieren wir und also wie viel und in was investieren wir. Und Cybersecurity ist dort halt heute ein großer Business Enabler. Man kann in der Medizintechnik eigentlich keine guten digitalen Produkte mehr verkaufen und ruhigen Gewissens betreiben, wenn man nicht in der Champions League des Datenschutzes mitspielt.
Ja, und vor allem auch, Wenn man bedenkt, wie lange diese Geräte denn auch genutzt werden, dann kann ich natürlich kein Gerät mehr entwickeln heute, das nicht den höchsten Standards genügt, weil es das auch für die nächsten 10, 20 Jahre wahrscheinlich tun muss mit weiteren Anforderungen.
Genau. Und wenn du zurückgehst zu deiner initialen Frage, wie bin ich eigentlich zu dieser Stelle gekommen? Man muss das ja alles verstehen. Man muss die Medizinprodukte verstehen, auch die Besonderheiten, dass eben Medizinprodukte 15, 20 Jahre alt sein können, auch die Regularien dahinter verstehen und auch wie Medizinprodukte besonders entwickelt werden, also von der Produktentwicklung zum Produktvertrieb, Produktservice, also Wartung, Installation, diesen gesamten Produktlebenszyklus muss man einmal wirklich verstanden haben, bevor man eigentlich in Cybersecurity und Information Security einsteigen kann. Weil, wenn ich eine Erfahrung gemacht habe in den letzten anderthalb Jahren, das berührt fast jeden Geschäftsbereich in der Firma. Es gibt kaum etwas, wo nicht Leute an meine Tür klopfen und sagen, Olaf, kannst du mir mal helfen? Sei es von, wir haben eine neue Applikation, die uns die Serviceerbringung ein bisschen vereinfacht. Und dann denkt man sich was aus mit Augmented Reality zu Kunden. Mhm. Ja, aber da können automatisch Patienten betroffen sein. Ein Bild von einem Patienten ist immer noch ein Bild von einem Patienten, auch wenn nicht der Name des Patienten draufsteht. Ne? Mhm. Hin zu neuen Produkten. Jedes neue Medizinprodukt hat eine digitale Komponente, immer ausgeprägter. Und es geht immer um medizinische Daten. Hin zu, versucht mal Medizinprodukte in Länder zu importieren. Fast jedes Land hat heutzutage strenge Anforderungen an die IT-Security, an die Datensicherheit. Nehmen wir mal gerade aktuell, habe ich ein Land, da machen wir ein sogenanntes AEO-Audit. Da geht es um den Authorized so und so Operator. Also ich habe nicht mehr alle Akronyme parat. Wir haben Lexika voller Akronyme bei uns. Auf alle Fälle ist das ein Zertifikat, das ein Unternehmen dazu ermächtigt, wesentlich einfacher und mit weniger administrativem Aufwand Medizinprodukte und medizinische Ersatzteile in ein Land zu importieren. Mhm. Wir reden von außerhalb der EU. Was ist eine der Kernanforderungen? Der ganze Bereich muss über ein ISMS geschützt sein und mit ISO 27001 zertifiziert sein. Mhm. Alle Kernanwendungen, die dort sind, werden über ein gesondertes Audit abgefragt und schon klopfen Leute an meine Tür, bloß weil Ersatzteile für Medizinprodukte mit wenig administrativem Aufwand in ein Land außerhalb der EU geliefert werden müssen. Also es gibt eigentlich kaum noch irgendetwas, wo Data Privacy, Information Security kein Bestandteil ist. Und das hat zur Folge, weil wir sprachen ja so ein bisschen auch, was hat mich dazu gebracht? Ich habe halt diese Erfahrung, ich bin halt durch diese Station in der Firma gelaufen und ich hatte den IT-Background und ich hatte mich noch um Digitalisierung gekümmert und da war ISO 27001 so ein kleines Ding. Heute drehen wir da ganz große Räder, die nicht mehr zu vergleichen sind mit dem, wie das, was wir im Jahr 2015, 2016 hatten. Und Gott sei Dank hat man damals die richtigen Entscheidungen getroffen.
Und wenn man diese verschiedenen regulatorischen Anforderungen sieht, von denen du gerade gesprochen hast, ich hatte auch immer das Vergnügen, für einen Hersteller von Medizinprodukten festzustellen, was es denn für Anforderungen in verschiedenen Ländern gibt und welche in einem Land fertige, in anderen Ländern verkaufe, EU und nordamerikanischer Raum, dann ist das wirklich sehr aufwendig. Im Kern sind es natürlich dieselben Dinge, aber um wieder diese Regularien zu erfüllen, muss ich das eben immer wieder in die entsprechenden Standards übersetzen und zeigen, dass ich die erfülle. Das ist keine leichte Aufgabe, auf jeden Fall keine, die man eben mal an einem Nachmittag bewältigen kann, wenn man so ein Medizinproduktehersteller ist.
Wir nennen das Regulatory Intelligence, ist ein Riesenthema. Wir haben in der Tat mittlerweile sogar eine eigene Fachabteilung dafür, die nichts anderes macht als regulatorische Anforderungen der Länder, wo wir Medizinprodukte liefern, installieren und betreiben, umzusetzen in operative Anforderungen und Dinge, die halt geändert werden müssen, also den Operations-Bereich. Und es ist überhaupt keine Überraschung, dass Data Privacy, Cybersecurity-Anforderungen ganz, ganz vorne mit dabei sind. Also gefühlt würde ich sagen, jede zweite Gesetzesänderung, die momentan kommt, betrifft in irgendeiner Art und Weise den Schutz von Daten, den Schutz von Infrastruktur und fast alles natürlich dann nur digital. Mhm. Vor 10, 15 Jahren war das noch anders. Da haben wir uns Gedanken gemacht über, denken wir mal hier an die systemtechnischen Kontrollen, also die Erdung von Geräten, das war sehr analog. Ne? Da ging es um Elektrotechnik und oder da ging es noch um das Thema Strahlenschutz und was alles an Ausbildung gemacht werden muss und wie man Menschen vor Strahlung schützen kann und muss. Und das ist natürlich in der Medizintechnik, denken wir an Röntgengeräte, an Nuklearkameras, an die ganzen, an sowas wie die Radiomedizin, also die Radiopharmazie, wo radioaktive Kontrastmittel quasi hergestellt werden. Da ist das alles wichtig und absolut richtig. Also das sind wirklich gute Verfahren, die wir da in Deutschland, gerade in Deutschland haben. Aber das ist, ich sag mal, unter Kontrolle. Und Cybersecurity ist momentan ein Spielfeld, wo viele, viele Verordnungen, viele Regularien kommen. Und das Feld findet sich auch gerade. Also es ist ja immer ein Spannungsfeld da, wenn es eine neue Verordnung, ein neues Gesetz gibt, steht das erstmal in so ein bisschen in Wettbewerb und in Konflikt zu bestehenden. Mhm. Und das haben wir in der Medizintechnik ganz ausgeprägt. Nehmen wir mal die Datenschutzgrundverordnung, die kennen wir nun mittlerweile alle. Artikel 32 sagt ja relativ klar, man muss Stand der Technik, Cybersecurity Controls implementieren nach Stand der Technik, die dem Geschäftszweck, und ich bin jetzt immer, Entschuldigung, ich bin so ein bisschen im Englischen, und dem Risiko angemessen sind. Mhm. Aber natürlich dem Risiko des Data Subjects, also der Personen. Ja, es geht darum, dass wir die personenbezogenen Daten schützen wollen. Die Medical Device Regulation, die letztes Jahr aktiv wurde und wo wir auch eine gewisse Zeit hatten, 2, 3 Jahre, um das einzubauen, hat auch einen eigenen Abschnitt zum Thema Cybersecurity. Die sagt wiederum, dass alle Cybersecurity-Maßnahmen unter dem Aspekt des Patientenrisikos gesehen werden. Da geht es also überhaupt nicht um die personenbezogenen Daten. Das regelt ja schon die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Das kann aber zu vollkommen unterschiedlichen und widersprüchlichen Ergebnissen in der Risikobeurteilung führen. Also wenn die Datenschutzgrundverordnung sagt, oder wenn man dort entscheidet, das ist ein Risiko für irgendwelche Patienteninformationen und ich mache deswegen eine gewisse Maßnahme nicht und konnektiere zum Beispiel, verbinde ein gewisses System nicht und ich habe keine Remote-Verbindung und ein Techniker kann nicht sich mal eben draufschalten, unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen natürlich und kann vielleicht das System wieder zum Laufen bringen. Dann haben wir auf der anderen Seite, nehmen wir mal den Fall, das ist ein Notfall-CT an einem Krankenhaus, was absolut notwendig ist, um Schlaganfälle und Herzinfarkte zu behandeln. Dann muss ich das Krankenhaus abmelden. Und wenn das immer bedeutet, anstatt dass sich einer draufschalten kann, ein Remote-Service-Techniker draufschalten kann, muss immer erst einer dahin fahren. Nirgendwo in der Welt sitzt eine Armada von fertig ausgebildeten Physikern und Servicetechnikern, die nur darauf warten, zu einem ausgefallenen CT zu fahren. Dann dauert das. Und dann macht er als allererstes die Fehleranalyse und dann ordert er erst das Ersatzteil, das vielleicht benötigt wird. Und dann fährt er nochmal hin und baut das Ersatzteil ein. Mhm. Und 3, 4 Tage, je nach Komplexität des Fehlerfalls, können da schnell weg sein. Während vielleicht remote, und das habe ich auch schon live erlebt, mal eben Systemteile, Redundanzen, die da sind, deaktiviert werden können und der medizinische Zweck wieder erfüllt werden kann, vielleicht nicht mit der ursprünglichen Performance, aber dem Schlaganfallpatienten oder dem Herzinfarktpatienten kann geholfen werden. Und das ist so dieser Punkt. Also die Gesetze müssen sich da noch finden.
Ja, Cybersecurity ist für mich ja immer das Risiko der Digitalisierung. Wir verschlanken Prozesse, wir sorgen dafür, dass zum Beispiel der Servicetechniker remote auf dieses Gerät zugreifen kann. Dann wird natürlich auch die Anzahl der Mitarbeiter entsprechend reduziert oder das Unternehmen wächst und die Anzahl der Mitarbeiter bleibt gleich. Und dann tritt der Fall ein, dass wir feststellen, diese Art des Arbeitens ist vielleicht nicht sicher oder zumindest regulatorisch nicht sicher. Da muss ich plötzlich sagen, ich muss jetzt wieder mehr Menschen in diesen Prozess einsetzen, ist ja in der Digitalisierung nicht vorgesehen, sondern eigentlich eher andersherum. Viele Cybersecurity-Risiken entstehen deswegen, weil Prozesse geändert werden, Dinge verschlankt werden, irgendwo auch der Mensch als Instanz herausfällt und dann merke ich plötzlich, dass sich dort Lücken auftun, Prozesse, IT, die wir über Jahre genutzt haben, was funktioniert hat. Wenn ich jetzt das Ganze aus einer regulatorischen Sicht betrachten muss, dann kann ich ja gar nicht mehr das Risiko für den Patienten in den Vordergrund stellen und sagen, das Risiko ist für den zu überleben. Und dann darf ich aber trotzdem remote keinen Techniker da drauf schalten. Das ist natürlich dann eine merkwürdige Situation. Aber so ist Regulatorik. Die kann ich dann nur so befolgen, wie sie da steht. Ich habe selber keine Entscheidungsfreiheit mehr.
Gesetze müssen sich entwickeln. Das ist zumindest das, was ich mitgenommen habe, auch aus der Vergangenheit von anderen Gesetzen, die wir eingeführt haben. Und es ist normal. Es kommt ein neues Gesetz oder die Datenschutzgrundverordnung eben, die dann überführt wurde in deutsches Recht. Und mein Eindruck war schon, dass wir ein bisschen in Deutschland vielleicht das Thema Datenschutz etwas überinterpretiert haben. Ich erinnere mich an solche Dinge wie, dass die Klingel dürfen auf den Klingelschildern noch den Namen stehen. Also das waren sicherlich lustige Dinge. Oder man darf kein Foto mehr machen bei der Einschulung. Doch, wenn alle zustimmen, ist das selbstverständlich in Ordnung. Und wenn Eltern ihr Kind nicht auf dem Foto haben möchten, dann stellen sie es einfach nicht dazu. Aber natürlich ist das, sagt die Datenschutzgrundverordnung nicht, dass man keinerlei Daten mehr speichern soll. Sie sagt einfach nur, man soll verantwortlich damit umgehen und man soll sich schützen in Abhängigkeit vom Risiko und dem Zweck. Ob zum Beispiel wegen des Schutzes eines Vornamens, nehmen wir nur den Vornamen, ein Patientenrisiko akzeptierbar ist, das möchte ich fast bezweifeln. Also das sind ja noch Fälle, das ist relativ einfach. Ich habe mal einen interessanten Satz gehört, der sah, wenn Sie einen schwerkranken Menschen fragen, was ihm wichtiger ist, ob ihm geholfen wird oder ob seine Patientendaten geschützt werden, ich glaube, die Antwort ist relativ eindeutig. Und ich glaube, das ist die Phase, durch die wir gerade gehen. Dass wir alle ein wenig, also das Pendel ist sehr stark zu einer Seite ausgeschlagen, muss ich sagen. Es normalisiert sich gerade wieder und wir kommen in die richtigen Diskussionen rein. Ich habe das sehr schön bei der Pandemie verfolgt. Aus Datenschutzgründen wurden Kontaktdaten von Menschen, die vulnerabel waren, wie man das so schön gesagt hat, nicht verarbeitet, die man hätte einladen können, wo man alles hätte relativ schnell organisieren können. Dadurch hat sich die Impfkampagne, glaube ich, die hätte ein Stück weit sicherlich besser optimiert werden können, wobei ich die grundsätzlich gar nicht schlecht fand. Ich habe die ganze Kritik nie so richtig verstanden daran. Das ist wieder so ein Grenzwert. Wenn wir wussten zum Beispiel zu der Zeit, sind immer circa 800 bis 1000 Menschen am Tag gestorben, wenn ich durch solche Maßnahmen die Impfkampagnen zu digitalisieren und den Datenschutz und dafür beim Datenschutz zum Beispiel zu einem gewissen Grad Kompromisse eingegangen wäre, weil ich den Patientenschutz höher bewertet hätte. Man weiß es nicht, ob da jetzt Menschen weniger gestorben werden oder nicht. Mir persönlich sagt mein Verstand, dass das der Fall ist, dass dadurch Menschen gestorben sind. Aber genau diese Diskussionen wurden ja geführt. Und das ist das Gute, dass wir uns so langsam aber sicher dahin bewegen, dass wir auch dahin kommen, dass die Datenschutzgrundverordnung nicht heißt, wir sollen keine Daten verarbeiten, sondern einfach nur heißt, wir sollen uns unserer Risiken bewusst sein. Eigentlich wurde das ja mal gemacht für die großen Datenverarbeiter von sozialen Daten, also die Facebooks, Googles dieser Welt, also die Social Media, großen Social Media Anbieter. Haben die irgendwelche Datensätze dadurch nicht verarbeitet? Nein.
Ich glaube nicht, nein. Da sind, glaube ich, auch noch Verfahren anhängig. Ich bin da aber nicht im Detail drin.
Also meines Wissens nach war das eigentlich nur so, es ist jetzt transparent. Sie sagen sehr offen, welche Daten Sie verarbeiten und was Sie damit machen. Und da ist ja auch dieses Verfahren anhängig bei Facebook, dass die Daten aus WhatsApp und Instagram und Oculus und Facebook zusammengeführt werden. Dadurch sind zum Beispiel keine Oculus Virtual Reality Systeme hier in Deutschland verfügbar. Die müssen wir jetzt alle in Frankreich und im europäischen Ausland bestellen. Und da sieht man das schon. Also es kommen die richtigen Fragen und die richtigen Diskussionen, die mit den richtigen Leuten geführt werden. Auf der anderen Seite, es ist schön, dass wir jetzt wissen, was mit den Daten geschieht, aber nicht einer hat dadurch weniger Daten verarbeitet. Zumindest nicht die, für die mal die Datenschutzgrundverordnung gemacht war. Ich glaube, ganz viele Vereine und wirklich Organisationen, Unternehmen, die überhaupt nicht auf dem Radar waren, haben sich das Leben vielleicht auch etwas schwer gemacht. Vielleicht haben wir auch ein bisschen überkompensiert, so aus unserem juristischen Verständnis heraus. Wir Deutschen sind ja sehr, wenn ich das so international vergleiche, sehr regelfreundlich.
Das wollte ich gerade sagen, das kenne ich von der Einführung von Standards, dass die Deutschen dann da immer sehr genau sind und dass die Kosten in anderen Ländern meistens geringer sind als in Deutschland. Und langfristig scheint sich das dann immer auszuzahlen.
Das stimmt. Ich halte es auch nicht für falsch. Also ich glaube, wir sagen ja nicht umsonst, dass das bei uns ein Exportschlager ist. Und da gibt es jetzt auch lästernde Stimmen. Aber wenn ich mal in die Welt herausschaue, ist das chinesische Cybersecurity Law, das CSL, das in Brasilien, jetzt gab es noch andere Länder, die das genauso, Kalifornien hat weitestgehend, also große Teile der Datenschutzgrundverordnung eigentlich so übernommen. Mhm. Und mir ist vollkommen bewusst, dass viele andere Länder unsere Datenschutzgrundverordnung auch als Grundlage nehmen und das anpassen. Ja, die Südafrikaner führen jetzt auch ein Datenschutzgrundrecht ein, das auch unserer DSGVO sehr, sehr ähnelt. Also es ist durchaus ein Erfolgsschlager. Und ich finde es gut, dass wir so langsam, aber sicher, ich sag mal, uns zurechtdruckeln und unseren Platz finden. Und so muss das, glaube ich, auch sein. Was ich für wichtiger halte, ist, dass wir auf Cyber Security, also die DSGVO ist ja Information Security, da geht es ja auch um Risikobewertung, um ein Management des Gesamten. Wenn wir mal auf die wirklichen Risiken schauen, das, was uns wirklich Angst macht, dann ist es ja nicht nur Data Privacy. Bei Data Privacy macht uns Angst, dass wir vielleicht eine Riesenstrafe bekommen, weil wir irgendwas nicht richtig gemacht haben, nicht richtig geschützt haben. Und dann landet man bei Cyber Security, also der technischen Implementation. Und das ist eine andere Nummer.
Und in dem Bereich haben wir noch keine Regulierung. Es sei denn, also einige Branchen haben spezielle Regulierung. Nehmen wir mal HIPAA in der USA für die Medizinbranche. Aber für die meisten Firmen gilt die DSGVO, aber keine regulatorische Anforderung für das Thema Cybersecurity. Und ich glaube, deswegen sehen wir auch derzeit diese beispiellose Ransomware-Welle, die ganze Mittelstandsunternehmen dort bedroht, weil eben dieses Thema Cybersecurity bei den meisten noch nicht richtig auf der Agenda steht, weil sie sich nicht darum kümmern, das nicht verstehen oder ihr IT-Dienstleister das nicht umsetzt. Und das sind einfach so viele Lücken über die Jahre gewachsen, die sich auch schwierig beseitigen lassen. Und das ist eben der Vorteil jetzt von den Cyberkriminellen. Glaubst du, wir brauchen eine Regulierung ähnlich einer DSGVO für Cybersecurity?
Die DSGVO sagt ja in Artikel 32 Stand der Technik. Stand der Technik ist eine fließende, dynamische Definition. Und es gibt ja Gott sei Dank ein paar Ansätze dazu, was man ja, ich weiß nicht, ob ich das als Regulierung auffassen würde, Gott sei Dank eigentlich nicht, weil es gibt Länder, die haben da wirklich lustige Sachen gemacht. Das BSI hat eine Empfehlung. Es gibt Empfehlungen für Anbieter kritischer Infrastruktur, also dieses berühmte Kritis, also Energie, Gesundheit, Medizin, Militär, also die klassischen, wirklich kritischen. Und da gibt es schon gute Ansätze. Auch die ISO 27001, also die, wenn wir mal an den Europäischen Cyber Security Act denken, wo es ja auch heißt, dass Kritis oder kritische Infrastrukturen noch keine Pflicht haben zur Sicherheits-, zur Security-Zertifizierung, aber sie wird empfohlen. Jetzt müssen wir berücksichtigen, in diesem Jahr oder nächstem Jahr wird der Cyber Security Act 2 Jahre alt. Dann gibt es eine Review des Cyber Security Act. Ich persönlich gehe zutiefst davon aus, dass wir ein Zertifizierungsschema fest von der EU bekommen werden. Also ich glaube, Deutschland muss das gar nicht machen. In dem Augenblick, wo wir eine Security-Zertifizierung einführen, führen wir auch genormte Security-Controls ein. Ich denke, egal wo ich reinschaue, ob jetzt die Dokumente von ENISA, also der europäischen European Network and Information Security Agency, ja, zu viele Akronyme, oder vom BSI, im Prinzip liest sich für mich alles wie ein Copy-Paste der ISO 27001 Annex A.
Ich hoffe auch, dass wir dafür eine europäische Regulierung bekommen, wenn das wieder an die Länder geht und Länderrecht umgesetzt werden muss und dann immer wieder leicht variiert, ist das ja alles nur Overhead, den ich habe.
Genau, korrekt. Also wir setzen auch auf die ISO 27001. Wir haben das schon immer getan. Wir haben also den ganzen Bereich der Connectivity, also wo wir unsere Systeme anbinden. So, dass man mal die Größenordnung versteht, in EMEA haben wir so gute 7.000, 8.000 VPN-Verbindungen, die wir betreiben. Ja, eine der VPN-Verbindungen geht zum Beispiel in die NHS, also eine. Und dann haben wir dahinter das gesamte Netzwerk
das der englische, NHS,
das britische.
Das ist das britische Gesundheitssystem. Genau.
Das gleiche gibt es in Schweden, da ist es dann CUNET. Oder nehmen wir mal die großen Ketten in Frankreich, Italien oder Deutschland. Gibt natürlich hochgradig geschützte Anbindungen zu einer Helios, Asklepios, Sana-Kliniken und so weiter. Mhm. Und dann hängen natürlich die Krankenhäuser, diese Krankenhausketten dahinter. Also wir haben Verbindung zu vielen, vielen tausend Netzwerken. Mhm. Und ich persönlich muss sagen, das ist so geschützt, so mikrosegmentiert. Selbst wenn man nur einen einzelnen Bereich, ein einzelnes Gerät kapern würde, würde man von da aus nicht weiterkommen. Die hochgradig überwacht, alles über ein ISMS gemanagt und dann ISO 27001 zertifiziert, das mittlerweile schon seit 8 Jahren. Und das haben wir erweitert auf alle Geschäftsbereiche. Also das, da hängen wirklich viele, viele hundert Personen. Also das ist nicht nur, dass man die Applikation oder die Infrastruktur da drin hat, sondern, wie will man so schön sagen, Wing to Wing, also vom Mitarbeiter, der bedient über das Laptop, die Server, die Infrastruktur, die Netzwerkverbindungen, die Applikationen bis hin zu dem jeweiligen Medizinprodukt, wird alles strengstens überwacht und ist in ein Managementsystem quasi eingegossen und wird dort sehr hochgetaktet, kontrolliert, überwacht und betrieben. Nicht, dass man das nur einmal monatlich macht oder einmal jährlich, sondern da geht alles in Realtime. Wobei wir 15 Minuten als Realtime betrachten. Das ist so unser Überwachungszyklus.
Du sagst, dass ihr euch nach ISO ausrichtet. Die NIST hat in den letzten Jahren viel an Popularität gewonnen. Und ich finde auch zu Recht, weil sie einen stärkeren Fokus auf den Detektions- und den Response-Bereich legt als die ISO. Wird ISO vielleicht auch irgendwann nachziehen? Das dauert ja alles immer ein bisschen mit den Gremien. Aber welchen Einfluss hat da die NIST bei euch oder für dich, für deine Arbeit?
Wir haben sehr genaue Analysen, NIST, HIPAA, ISO, und da gibt es ja noch die SOC 2, also die entsprechenden Auditierungsrichtlinien, die dahinter kommen. Wir haben uns genaue Übersichten gemacht, welche Controls werden durch etwas abgedeckt, und ich gebe dir recht, die ISO 27001, man sagt immer so schön, der internationale Goldstandard, ist sie ja nicht. Ja, also schon verdammt gut, aber wenn man nur die 27001 hat, was ja die einzige zertifizierbare aus der Gruppe ist, dann fehlt da was. Da fehlte noch die 27017, die 18 für Clouds, Cloud Computing und noch viele andere. Es gibt ja auch eine mittlerweile für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Meine Empfehlung ist wirklich, alle zu implementieren. Dann kommt man sehr, sehr nah an NIST und HIPAA und wie sie alle heißen. Weil du hast absolut recht, die reine Anzahl der Security Controls ist in anderen Standards größer. Nicht alles ist zertifizierbar. Die ISO 27001 ist einer der ganz wenigen, die extern zertifizierbar ist, während HIPAA ja eigentlich mehr so eine Selbsterklärung ist und in Europa eigentlich gar nicht benutzt wird. Deswegen setzen wir auf die 27001 und ergänzen das durch die ganzen Normen für Cloud Computing, Hosting.
Es ist ein guter Schritt, diese ISO 27001-Zertifizierung zu haben. Ich habe es in der Vergangenheit gesehen, dass die Rolle des CISOs oder des, wie man auch immer diese Rolle nennt, am Anfang mit viel Verantwortung ausgestattet wurde, aber mit wenig Kompetenz, mit wenig finanziellen Mitteln und eben mit wenig Durchsetzungskraft dazu. Und im Cybersecurity-Bereich bin ich in der Regel nicht in der Wertschöpfungskette des Unternehmens. Das heißt, ich bin ein reiner Kostenfaktor. Es ist auch schwierig zu messen, wie erfolgreich Cybersecurity ist. Es ist ja ein Zustand von entweder habe ich einen Hack oder ich habe keinen Hack, mehr oder weniger ein binärer Zustand. Die Frage ist, wie viel Geld muss ich investieren, damit dieser Zustand eines großen Vorfalls hoffentlich nicht vorkommt? Und deswegen auch eine anspruchsvolle Rolle. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die eingestellt wurden. Dann gab es einen Sicherheitsvorfall mit Themen, auf die sie hingewiesen haben. Aber trotzdem ist ihr Kopf gerollt, weil sie waren ja für Sicherheit anscheinend verantwortlich. Aber verantwortlich sind, wie du richtig sagst, die Fachbereiche, die mit dem Thema umgehen. Und du bist der Influencer, du kannst ihnen sagen, was sie tun sollen, du kannst die Regeln setzen, aber wenn dann doch was passiert, den CISO dafür verantwortlich zu machen, nicht ganz das richtige Vorgehen, sondern die Organisation hat im Prinzip versagt. Natürlich kann der CISO auch versagen, wenn er bestimmte Dinge nicht tut, aber meistens weist der CISO auf Dinge hin, aber die Organisation setzt es nicht um, weil es zu teuer ist oder weil man das Risiko nicht bewerten kann, auch ein schwieriger Punkt, mit dem du sicher viel zu tun hast. Und das macht die Rolle des CISOs wirklich sehr anspruchsvoll.
Man kann es auch zu weit treiben. Auch das habe ich schon erlebt, dass also Security so weit getrieben wurde, dass die Business-Anforderungen nicht mehr umsetzbar waren. Dann entsteht eine Schatten-IT.
Mhm.
Und es ist wie man, wenn ich zu fest drücke, dann
klar.
Nach ganz fest kommt ganz lose. Also es ist genauso, wie du sagst, es ist sehr schwierig, genau den richtigen Druckpunkt zu finden. Und das macht eigentlich den CISO aus. Weil wir sprachen gerade über Qualifikation. Das waren ja alles fachliche, auch das ein CSM, ein CSSP, die ISO 27001 oder was auch immer. Das sind alles fachliche. Da geht es um Organisation, um Managementsysteme, um welche Risiken gibt es. Bei CSSP geht es sogar um Kameraüberwachung und Ausleuchtung und wo sind die besten Kamerapositionen. Die eigentliche Challenge, die eigentliche Herausforderung hinterher liegt darin, etwas zu machen, wo Leute einem folgen und mitmachen.
Mhm. Wie sieht denn deine Reporting-Line aus? Also an wen berichtest du, wenn du Security-Bedenken hast?
Wir unterscheiden zwischen der administrativen Reporting-Line,
mhm,
wo so alle administrativen Personalthemen gemacht werden. Und da gehört dann auch sowas zu wie, ja, das Jahresgespräch, also die ganzen klassischen Dinge, die man kennt, Mitarbeiterbeurteilung und solche Dinge. Und dann gibt es die fachlichen. Und bei den fachlichen habe ich sehr, sehr viel zu tun mit unserem Vorstand in EMEA. Also ich betrachte meine Kunden, wenn man so möchte, sprich das Business hier in EMEA, eigentlich als wichtiger als meinen Vorgesetzten in den USA. Ich hänge in einer, weil wir das alles zum kommerziellen Support machen, also wir sagen alles das, wo wir kommerziell unser Unternehmen, also unser Business unterstützen wollen, und ein Information Security Officer hat bei uns eine klar kommerzielle Ausrichtung, der ist dazu da, die Anforderungen der Kunden zu verstehen und umzusetzen im eigenen Unternehmen.
Mhm.
Deswegen hänge ich in einer kommerziellen Organisation, was wir Commercial Security nennen, und das gehört zu dem CISO-Bereich. Also im Prinzip bin ich, wenn ich wichtige Dinge habe, gehe ich direkt an den CISO und dann gehe ich auch direkt an den CIO und dann gehe ich auch direkt an den COO und an den CEO. Passiert das häufig? Gott sei Dank nicht. Also ich habe meine regulären Punkte, Touchpoints, wie wir das im GE nennen. Entschuldigung, das ist bei mir alles. Mhm. Ich lebe in dieser klassischen amerikanischen Welt. Ich habe also meine Touchpoints mit denen regulär. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, das ist auch halt so ein ganz typisches Ding bei General Electric. Man arbeitet sehr selbstverantwortlich. Man ist eigentlich der eigene Unternehmer und der eigene Botschafter seiner Kernmessage, wenn man so will. Also das, was man nach vorne bringen möchte. Und man hat sehr viele Möglichkeiten, sich zu entfalten und auch seine eigenen Dinge zu machen. Aber man muss halt auch ein geborener Diplomat sein.
Mhm.
Weil Matrixorganisationen, so große Konzerne haben wir dann ganz häufig Matrixorganisationen. Ich habe natürlich ein Team hinter mir von momentan, ich glaube, 17, 18 Leuten, die das sind. Ich habe wieder offene Stellen. Cybersecurity-Leute sind sehr schwer zu finden. Aber damit mache ich halt gewisse Dinge. Aber was viel wichtiger ist, ich habe zum Beispiel ein Team von über 40 Cybersecurity sogenannten Subject Matter Experts, also SMEs, wie wir sie nennen, Experten, die in den einzelnen Ländern sitzen, die administrativ in das Land berichten, aber eigentlich nur für mich arbeiten. Also die hängen in meinen...
Und also in der fachlichen Einheit arbeiten, auch dort, wo dann die Verantwortung liegt, diese Dinge umzusetzen, und du bist deren Influencer sozusagen, du sagst ihnen, was die Regeln sind, und die setzen das dann in ihrer fachlichen Einheit um.
Ich muss dich schon überzeugen. Also da kommt viel Multikulturelles ins Spiel. Mit einem Deutschen zu sprechen über Regeln zum Thema Data Privacy, Cyber Security, easy. Wenn die Regel klar definiert ist und da steht in einem Gesetz, überhaupt kein Problem. In anderen Ländern wird das mehr als eine Diskussionsgrundlage angesehen. Das ist mehr so ein, lass uns mal machen, Olaf. Und dann... Also man muss überall mit Fingerspitzengefühl dran.
Mhm.
Man kann jetzt also nicht sagen, ich setze die Regeln und die anderen setzen das um. Man muss permanent überzeugen. Und in EMEA geht das noch. In Asien kann das ganz anders sein. Also wenn man mal versucht, Chinesen, Japaner und Taiwanesen an einen Tisch zu bekommen, das muss ausgesprochen spannend sein, habe ich mir sagen lassen von meinem asiatischen Kollegen. In Südamerika ist das interessanterweise unglaublich harmonisch. Mhm. Die arbeiten tatsächlich sehr, sehr eng zusammen. Hier in EMEA, Russland ist sehr unabhängig. Auch russische Datenschutzgesetze sind spannend. Mhm. Also wirklich sehr spannend. Vollkommen anders als unsere. Und ich weiß auch nicht, ob die geschrieben wurden, um Daten zu schützen. Also das kommt ja noch dazu. Man hat ja ganz häufig politische Interpretationen dahinter. Und dann ist manchmal gar nicht gewünscht, dass man Cybersecurity installiert. Also wenn man sich das chinesische Cybersecurity-Gesetz anschaut, das ist nicht dazu da, um Personendaten zu schützen. Wenn ich persönlich das so lese, ich würde das anders interpretieren. Aber
ich habe es mir kürzlich durchgelesen und ich bin erstaunt gewesen, dass keine Rede vom Staat ist, sondern nur von Unternehmen. Ja. Aber es ist nicht dem Staat verboten, all diese Dinge zu tun.
Genau.
Von daher ist das, zwar zu großen Teilen eine im Ansatz eine Kopie von dem, was Deutschland macht, aber es gilt eben nicht für die staatlichen Behörden. Es ist auf Unternehmen gemünzt und damit sichert sich eigentlich China noch leichteren Zugang zu all den Informationen, die Unternehmen haben.
So, sehr pragmatisch waren da die russischen Gesetze, muss ich sagen. Also auch sehr lesenswert. Es gibt bestimmt englische Übersetzungen dafür, die insbesondere mit diesen Kontrollgeräten bei jeder ein- und ausgehenden Netzwerkverbindung, die dort durch den russischen Geheimdienst installiert werden konnten und auch wurden und dass die Datenschutzmechanismen durch den FSB, also durch den russischen Geheimdienst, abgenommen werden müssen. Und was eigentlich, das war nicht wirklich eine Abnahme in dem Sinne, würde ich das nicht nennen. Es ist schon sehr farbenfrohe Landschaft, wenn man sich das alles so anschaut.
Aber das haben wir ja in allen Regierungen, dass dann die Regierung fordert. Also auch in Deutschland haben natürlich Telekommunikationsunternehmen die Verpflichtung, sich da eine Blackbox reinzustellen. Ist pragmatisch, wenn es gleich in einer Anforderung mit drin steht. Von daher, sie möchten diese Informationen haben, aber vielleicht gehen die Russen einfach ein bisschen offener und offensiver mit um.
Pragmatisch ist das richtige Wort. Ich mag das sogar. Man weiß ziemlich deutlich, wofür das ist, und also man muss nur zwischen den Zeilen lesen. Mhm. Aber ich finde, das macht den Beruf auch so interessant. Und du fragtest ja am Anfang, Qualifikation und was dazu gehört. Wenn man das international betreiben möchte, dann sind solche Dinge mindestens genauso wichtig wie Kenntnisse des Business und der Produkte, genauso wie Cybersecurity und der ganzen Gesetze, die dazukommen. Und dann natürlich nicht nur von einem Land, sondern bei mir sind es 112 Länder, wovon die wenigsten, ehrlich gesagt, jetzt ein Gesetz haben. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Also die afrikanischen Länder, da gibt es genau eines. Mhm. Südafrika, die jetzt eins haben, die hatten vorher auch eins. Das hat nur keinen interessiert, weil da überhaupt keine Strafen hinter waren. Mhm. Aber jetzt sieht das halt anders aus.
Und du sagtest eben, dass du auch die Risiken einschätzt. Hast du da Aufgaben, wo du direkt mit dem Riskmanagement zusammenarbeitest, auch sowas monetarisierst im Sinne von, was kann so ein Schaden GE kosten?
Ja, das Riskmanagement ist ja der Kern eigentlich eines ISO 27001 Information Security Management System. Damit fängt ja alles an und da trifft sich auch alles wieder. Und ich weiß gar nicht, wie viele Risiken ich momentan ohne. Es sind ein paar hundert. Und natürlich habe ich ein Team, die diese Risiken für mich transparent macht. Und basierend darauf treffen wir dann Entscheidungen zu Investitionen und zu Maßnahmen, wie wir diese Risiken halt auf ein akzeptierbares Maß herunterbringen können. Mhm. Aber ja, Risikomanagement ist das A und O. Ich bin auch eingeschlossen oder eingebettet, sagen wir mal so, das ist besser, in unser Risiko, in unser Business Risk Management. Wir nennen das CRB, also unser Compliance Risk Board. Das trifft sich einmal im Quartal und dann werden quasi alle Unternehmensrisiken, die wirklich unternehmenskritisch sind, werden durchleuchtet, nach einem Risikoverfahren bewertet und dann dem gesamten Extended Board, also dem Vorstand und allen Leadern, die wir so in Europa haben oder in EMEA, fairerweise nicht sagen EMEA, vorgestellt und auch die Maßnahmen, die dazu gehören. Mhm. Und Es ist überhaupt keine Überraschung. Also Cybersecurity, Data Privacy ist natürlich immer ganz oben dabei. Es gibt einfach so viele Beispiele, wo Unternehmen über eine erfolgreiche Attacke einfach abgeschaltet wurden. Und das hält man nicht lange durch. Also wenn heute, wo war das jetzt? Ist das in den USA, wo es unter Strafe gestellt werden soll, Erpresser, also bei einer Ransomware, bei einer erfolgreichen Verschlüsselungsattacke, dass man Ransomware, man die Angreifer bezahlt, auf die Erpressung eingeht, dass das unter Strafe gestellt werden soll?
Das ist in der Diskussion auch in Europa, weil natürlich erstmal durch das Thema Versicherung, so fing das ja an, Versicherungen zahlen die Ransom. Das ist ja dann wie eine Entwicklungshilfe für die Kriminellen. Und mittlerweile übernehmen Versicherungen in neuen Policen auch nicht mehr die Ransomware-Zahlung. Das ist ausgeschlossen. Und man möchte natürlich diesen Markt austrocknen, wenn man hört, dass Unternehmen 8, 10, 20 Millionen an Erpressungsgeldern zahlen, dann kann man sich vorstellen, dass auf der anderen Seite eben diese Industrie immer weiter aufrüstet. Und das ist ja eine Industrie und ich kann das nur trockenlegen, indem ich diese Geldflüsse stoppe. Aber es ist natürlich schwierig, wenn ich ein Unternehmen habe, dessen Existenz davon abhängt, diese Daten wieder zu entschlüsseln, weil sie eben keine Offline-Backups irgendwo haben. Es geht darum, entweder ich zahle mal ein Ransom oder es gibt das Unternehmen nicht mehr. Ja, dann ist die Frage, wie entscheidet man sich? Aus hehren Zielen, das Unternehmen sterben zu lassen, Arbeitsplätze zu verlieren. Man muss eben anständig vorsorgen. Deswegen hatte ich eben das Thema Regulierung. Brauchen wir so eine grundsätzliche Regulierung, so ein paar Dinge, die Unternehmen auf jeden Fall tun müssen, um diese Risiken, die sie anscheinend nicht verstehen, jetzt abzusichern? Oder wird das der Markt erledigen?
Ich denke, es wird eine Mischung aus sein. Also ich glaube, dass der Cybersecurity Act 2.0 oder der überarbeitete, der wird schon viel bringen. Der wird aber überwiegend große Unternehmen schützen. Für alle anderen gilt ja durchaus Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung. Jeder verarbeitet irgendwie personenbezogene Daten. Zu jeder erfolgreichen Cyberattacke, wenn personenbezogene Daten betroffen sind, kommt noch die GDPR-Strafe dazu. Es waren schon viele hundert, allein in Deutschland dieses Jahr schon. Der Unternehmer, der das noch nicht verstanden hat, ja, der, ich will nicht sagen, der tut mir leid, aber es ist wirklich so präsent in allen Medien. Man kann und darf das nicht mehr ignorieren. Und ich bin der Meinung, es gibt mittlerweile so gute Angebote oder es werden auch immer mehr Angebote kommen, wo man diesen ganzen Bereich Cybersecurity vertrauensvoll outsourcen kann, weil es gar nicht so viele Cybersecurity-Spezialisten auf der Welt gibt, die wir eigentlich momentan bräuchten. Deswegen wird Outsourcing wahrscheinlich die Lösung werden. Möglichkeiten sind da. Und wenn ein Unternehmen das nicht beachtet, ja, brauchen wir dann eine Regulierung? Das ist eine gute Frage, Alex. Je mehr ich darüber nachdenke, könnte das vielleicht sogar Sinn machen.
Ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass wir sehen werden, dass diese Welle abebbt, sondern sie wird weiter steigen. Und ich habe da diverse Statistiken gesehen. Ich glaube, die letzte von der Bitkom, das hieß dann, dass wir in einem Jahr 230 Milliarden Schaden hatten in Deutschland wegen Cyberattacken. Also das merkt die Wirtschaft schon. Da sollte dann auch irgendwann der Gesetzgeber aktiv werden. Andererseits haben wir jetzt eine neue Regierung und mal schauen, ob die sich stärker um dieses Thema kümmern.
230 Milliarden, die Zahl kannte ich noch nicht. Aber schauen wir mal, was gerade in der EU passiert. Der Europäische Wiederaufbaufonds hat drei große Imperative, drei große Prioritäten. Resilience, Green und das letzte war Digitalisierung. Und zu Resilience und Digitalisierung sind Cybersecurity Kernthemen. Das wird mit Hunderten von Milliarden von Euro wird das gefördert. Nehmen wir mal das Krankenhauszukunftsgesetz. 4,3 Milliarden Euro für deutsche Krankenhäuser, was wirklich viel Geld ist, hat vier Kernprioritäten. Eine davon ist Cybersecurity, hat 10 Förderbereiche. Eine davon ist nur und rein darauf abgebildet, Cybersecurity-Kontrollen und Abwehrmechanismen zu installieren. Ich denke, die Politik setzt da schon die richtigen Prioritäten. Und ich sage immer so schön, wenn ich mal irgendwo eine Präsentation halte, dass in diesem ganzen Internet, in dem wir so herumsurfen, wir sehen nur die Oberfläche. Unter der Oberfläche, da tobt quasi ein Krieg. Wenn ich in dem Augenblick, wo ich mit einem vollkommen ungeschützten Rechner ins Netz gehe, ich frage mich, wie lange es dauert, bis ein System, sagen wir mal, mit einem ganz alten Windows oder sowas, wie lange es übernommen wird. Ich denke, das wird im Bereich von Minuten liegen.
Ich nenne das immer gerne die Internet-Hintergrundstrahlung. Das sind dann irgendwelche alten Maschinen, die immer noch versuchen, irgendwelche Würmer zu verteilen, ungepatchte Systeme, die noch irgendwo laufen, wo der Betreiber das auch gar nicht gemerkt hat.
Wir haben mal einen Versuch gemacht. Wir haben natürlich auch Technologien, um Daten zu transferieren mit unseren Kunden. Wir benutzen kein E-Mail, das erlauben wir nicht, ist natürlich auch nicht geschützt genug, und haben dafür geschützte Datentransfermechanismen entwickelt und die, also mit gesicherten Speichern, Kurzzeitspeichern und so weiter und so fort. Wir haben mal nur zum Test den FTP-Port geöffnet. Nur zum Test. Wir mussten nach 2 Stunden das rückgängig machen, weil die wurde so zugespammt, so zugefeuert mit Anfragen, dass wir dass die Performance runterging. Und zwar merklich und spürbar runterging. Es dauerte nur 1 oder 2 Minuten. Dann kam der erste Robot schon vorbei und hat quasi einen Scan auf die Maschine. Unsere Netcodes, unsere Netzblöcke sind natürlich allgemein bekannt, wo unsere DM-Sets liegen. Logischerweise, die werden von Robots überall auf der Welt permanent abgescannt. Und was wir festgestellt haben, die kommunizieren untereinander. Also das ging exponentiell nach oben. Das heißt, wenn irgendwo auch nur ein kleiner Konfigurationsfehler ist, irgendwo, das wird gnadenlos sofort gefunden und ausgenutzt.
Das ist ja das, was wir heute sehen, wenn es sicherheitskritische Updates gibt, wenn Microsoft seinen Patch-Tag hat, dann ist 24 Stunden hinterher ist diese Schwachstelle bekannt, weil die Hacker das re-engineeren können und dann starten schon die Angriffe. Welches Unternehmen schafft es innerhalb von 24 Stunden seine Patches zu installieren? Die wenigsten.
Ja, das schaffen kleine Unternehmen, die dann 2, 3 Server vielleicht in ihrer DMZ stehen haben, aber nehmen wir mal eine GE mit 20.000, es können auch 200.000 sein. Die haben wir nicht in der DMZ stehen, aber die wir jetzt nur bei GE Healthcare betreiben. Die Security muss zu einem Großteil aus der Umgebung und dem Netzwerk kommen. Und das gilt halt in der Medizintechnik umso stärker. Medizinprodukte, das ist ja nicht die Frage, ob die angreifbar sind. Bei einer Lebenslaufzeit von 15, 20 Jahren ist es nur die Frage, wann. Dann kommen noch dazu, dass die Betriebssysteme sehr häufig sehr stark angepasst sind. Wir haben eigene Linux-Betriebssysteme oder Linux-basierte Betriebssysteme, heißt Helios. Das unterliegt ganz anderen Zyklen, einer ganz anderen Produktentwicklung. Und selbst wenn wir Windows-basierte Systeme machen, die sind ja alle hochgradig modifiziert, weil ein Medizinprodukt darf nur die Komponenten installiert haben, die wirklich für das Medizinprodukt, für den medizinischen Zweck benötigt werden. Alles andere muss runter. Deswegen werden tatsächlich heute noch Medizinprodukte unter Windows 7 verkauft.
Und dann hat eben der das MRT bedient, kein Solitär auf seinem Bildschirm.
Ja, nicht nur Solitär, also das geht schon sehr tief runter.
Klar, die Systeme. Die Systemdienste heran.
Und Medizinprodukte sind hochgradig reguliert. Das Betriebssystem ist Bestandteil der Zulassung, der Medizinproduktezulassung. Wenn ich ein Patch installiere, verändere ich damit ein Medizinprodukt. Zulassungen dauern bei unseren Behörden 6 bis 12 Monate. Wenn also irgendjemand sagt, der Patch muss innerhalb von 2 Wochen nach Veröffentlichung installiert werden, es ist
schwierig.
Faktisch unmöglich. Ne? Das funktioniert mit Patches, die in keinster Art und Weise den medizinischen Teil eines Betriebssystems betreffen. Was aber sehr schwierig wird. Also im Solitär könnte ich patchen. Betriebssystemkerne, Betriebssystemkomponenten, die jetzt zum Beispiel nicht für Bilderzeugung oder Datenkommunikation zuständig sind, das kann ich patchen. Aber schon ein Hardware-Treiber, der für die Kommunikation zwischen PC und einem, keine Ahnung, einem Sensor, sagen wir mal, oder einem Detektor, einem Röntgengerät zuständig ist. Wenn ich den schon patchen würde, kann es ja schon sein, dass dadurch die Daten verändert werden und dadurch das Bild anders ausschaut. Es ist nicht, dass das nicht passiert wäre. Es ist alles schon passiert.
Das ist eine Erfahrung, wenn man zu schnell patcht, hat man hinterher andere Probleme. Wenn man zu lange wartet, hat man Sicherheitsprobleme. Dann braucht man einen effizienten Prozess. Da fällt mir ein, bist du auch für die Business Continuity Risiken verantwortlich?
Business Continuity ist ein interessantes Gebiet. Es gibt ja, wenn wir über Security, Cyber Security reden, dann gibt es die Information Security Continuity und die ist in meinem Feld. Mhm. Die reine Business Continuity. Wir nehmen an Szenarien teil, an Tabletop-Exercises, wie man das so schön nennt, die mir regelmäßig die Nackenhaare senkrecht stehen lassen, weil da Dinge rauskommen, wo ich sage, wow. Also man versteht Kaskadeneffekte sehr gut, wenn man mal ein Tabletop-Exercise macht und versteht sehr gut, wenn irgendwo ein kleiner Dominostein umgeworfen wird, kann hinten vielleicht nach 6 Monaten die Firma geschlossen werden. Und die finde ich hochgradig interessant. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, sowas mal mitgemacht zu haben, wenn man in Cybersecurity ist, weil es hilft auch, den Business Impact zu verstehen. Mhm. Aber Business Continuity hat viele, viele Dinge. In erster Linie hat viele Aspekte vor allen Dingen. Ich kümmere mich in erster Linie um dieses Information Security Continuity. Mhm. Und bei allem anderen, wir haben große Risk Management Systeme, da werden ja viele dieser Szenarien in Form von Risiken behandelt. Und auch schon abgefedert und dann entsprechende Maßnahmen gemacht. Mhm. Business Continuity geht ja weit darüber hinaus.
Und die Physical Security, sind die Risiken auch noch in deiner Verantwortung?
Im Rahmen der ISO 27001 und des Information Security Management System, ja, bei allen Infrastrukturen, die dort betroffen sind. Mhm. Bei den anderen eher weniger. Also auch da, ich kümmere mich nicht um die Physical Security dieses Standorts hier, wo wir jetzt gerade sind, in Solingen. Während wenn ich unser Data Center anschaue in Paris, ja, da bin ich regelmäßig. Wenn nicht gerade Pandemie ist, dann bin ich dort regelmäßig und schaue mir das an, ja. Mhm. Und auch die sind immer wieder für Überraschungen gut. Also das Buch mit Anekdoten ist sehr lang.
Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten
sehr
Podcast.
Groß. Da sind Dinge bei, wo man wirklich sagt, oh mein Gott. Das.
Aber man lernt ja aus jedem Vorfall.
Ich finde, also mich amüsiert das dann aber auch. Was nützt es, sich aufzuregen? Das macht doch kein Mensch mit Absicht, wenn mal irgendwo etwas gemacht wurde, wo man dann aus Cybersecurity-Sicht sagt, war vielleicht nicht ganz so toll. Ne? Mhm. Aber mich amüsiert die Kreativität, die Menschen an den Tag legen, einfach nur um ihre Aufgaben zu schaffen. Und das ist, also davor ziehe ich wirklich den Hut.
Ich hab mal einen Fall gesehen, da haben Administratoren ihre RSA-Keys mit Webkameras gefilmt, weil es könnte ja mal sein, jemand vergisst das mal zu Hause und kann dann nicht arbeiten. Das war halt ins Internet gestreamt, dann konnte man da immer bequem seine Nummer abtippen. Also ja, Mitarbeiter sind erfindungsreich.
Ja, oder ein Wasserrohr, das durchs Rechenzentrum führt. Und ach, es gibt also Dinge, ja, aber das macht den Job ja so interessant, finde ich.
Schön ist, wenn man es dann sieht, bevor es zu einem Problem geworden ist. Was glaubst du, ist derzeit die größte Bedrohung aus der Cybersecurity-Sicht, jetzt nicht nur für GE, sondern generell?
Ich denke, etwas, was mir wirklich Angst macht, ist die Energie, die aufgewendet wird, um in zentrale Backend-Services einzubrechen. Wir hatten ja nun einige Beispiele und es wundert mich bis heute, dass der erfolgreiche Einbruch in die Azure-Steuersysteme nicht weiter veröffentlicht wurde. Aber im Prinzip lag ja Azure, also die Microsoft-Cloud-Umgebung, einmal komplett offen. Wir erinnern uns dann der Angriff einige Monate davor auf Microsoft, auf die Outlook-Umgebung, auf die Office 365. Ich persönlich habe nicht so wirklich verstanden, wie erfolgreich die waren, aber es muss wirklich heftig gewesen sein. Stellen wir mal vor, die wären ein Jahr dort gewesen und Unternehmen, Konzerne wie Microsoft wären nachhaltig infiltriert worden. In der Komplexität der Rechenzentren, die dort liegen und was dort alles ist. Wir haben auch bei Facebook gelernt, wie einfach große zentralisierte Infrastrukturen auszuschalten sind. Ja, Sie haben es einen Router-Konfigurationsfehler genannt. Ich weiß nicht, wie ein Gerät oder ein Konfigurationsfehler den Ausfall aller Dienste für einen Tag hinbekommen hat.
Kommt mir auch sehr merkwürdig vor.
Und um zurückzukommen auf die Frage, wo liegt die größte Bedrohung? Wir zentralisieren immer mehr. Und wenn wir mal so eine kleine Geschichte der Cyber Security nehmen, als das alles entstand, haben wir am Anfang angefangen, unsere Netze alle sicher zu machen. Dicke Firewalls davor geblockt. Und nächsten Ebenen waren dann sowas wie Setscaler. Also der Web-Traffic wurde überwacht, dann wurden die Endgeräte wurden abgeschottet und so weiter und so fort. Und dann haben wir immer mehr angefangen, die Dinge wieder rauszugeben. Also es wurde immer komplexer und Cloud war ja wirklich eine tolle Lösung. Alles nach draußen. Heutzutage haben wir eigentlich im Büro nur noch ein Netzwerk. Ja, das ist ein Netzwerk. Das ist alles. Die ganze Intelligenz steckt ja eigentlich woanders. Ne? Office 365, wir hosten alles bei AWS, weil die können das halt alle. Ne? Da ist hochprofessionelle Cyber-Security-Lösung. Die können das, die machen das den ganzen Tag. Da ist Know-how gebündelt. Wenn da mal einer kündigt, dann bricht nicht alles zusammen. Das ist was anderes, als wenn wir, wenn Unternehmen, und ich spreche jetzt gar nicht mal von GE Healthcare, versuchen, alles selbst zu machen. Das klappt ja nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, in dieser immer stärker zentralisierten Welt, was wir gerade erleben, ist ja ein Schwenk von wir verschlüsseln deine Daten hier, aber wenn ich die in der Cloud habe, ist da schon nichts mehr zu verschlüsseln. Da sind die schon sehr gut geschützt. Von daher ist das ja auch ein Schutzmechanismus, die dort zu haben. Wenn solche Systeme übernommen werden, große Hoster, große Cloud-Anbieter, wenn da mal eine wirklich erfolgreiche Attacke da ist, davor habe ich Angst. Davor habe ich richtig Angst. Und den Konsequenzen, die dabei rauskommen können, auch für die Weltwirtschaft, wenn wir eins gelernt haben aus den letzten 2 Jahren, dass alles miteinander vernetzt ist und alles irgendwie Schockwellen auswendet. Ein Schiff bleibt im Suezkanal stecken und alles gerät aus dem Takt. Und das kann auch in der Cyberwelt so passieren. Da bin ich wirklich überzeugt von. Und wir sehen, dass die Angreifer sich immer stärker darauf ausrichten. Wir sehen das und sie waren schon erfolgreich. Ich glaube, wir hatten alle einfach nur Glück gehabt. Da, glaube ich, liegt eine große Bedrohung.
Das sehe ich auch so. Und deswegen finde ich Gaia X sehr wichtig, diese Initiative zu sagen, wir machen einen Cloud-Standard. Ich habe dann nicht mehr nur die großen, zu denen ich jetzt gehe, sondern es gibt dann andere. Ich kann auch vor allem von einem zum anderen wechseln. Ich bin natürlich, und das ist ja auch das Geschäftsmodell, zu sagen, wir bieten besondere Funktionen, die ein anderer nicht hat. Und wenn ich die nutze, kann ich da halt nicht mehr raus. Und deswegen glaube ich, was ja den ganzen IT-Markt erfolgreich gemacht hat, das waren Standards, das war Kompatibilität, dass Dinge austauschbar sind. Und das sorgt auch dafür, dass ich dann wieder Dinge zu günstigeren Preisen kaufen kann, weil ich mehrere Anbieter habe. Aber diese Monopolstruktur, die wir jetzt haben, finde ich auch tatsächlich gefährlich. Und deswegen hoffe ich, dass Gaia X, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, na, das ist alles momentan ein bisschen, sagen wir, es dümpelt so vor sich hin. Und dass das Thema wieder richtig angeschoben wird. Ich halte es für den schon aus wirtschaftlicher Sicht für Europa wichtig, aber auch aus der Sicht des Risikos. Wenn ein großer Cloud-Provider plötzlich mehrere Tage nicht erreichbar wäre, weil sie gehackt worden sind, was das für die Wirtschaft bedeuten kann, das wollen wir wahrscheinlich gar nicht wissen.
Da stimme ich zu. Gaia X ist eine tolle Idee. Also zu sagen, wir schaffen einen technologischen Standard und da kann jeder, der quasi das Geld in die Hand nehmen möchte, eine Cloud-Lösung schaffen, die auf einem europäischen Technologiestandard basiert. Was ich ein bisschen vermisse dort, ist die Bereitschaft, dass wir selber Standards schaffen. Weil, machen wir uns nichts vor, die heutigen Standards kommen allesamt durch die Reihe weg von einigen wenigen Unternehmen, die fast alle in den USA sitzen. Und wir können natürlich, jeder kann heute schon dieser Standards oder diese Technologien benutzen und seine eigene Cloud-Lösung aufbauen. Wir haben ja auch ein paar, die das machen, nehmen wir mal Strato zum Beispiel oder 1&1 oder wie sie alle heißen, klassische Hoster, die auch schon alle ein paar hunderttausend Server in ihren Rechenzentren stehen haben. Die sind ja nicht klein. Ne? Aber die wirklich modernen, neuen Technologien, das kommt eigentlich alles aus den USA und wir übernehmen das nur. Also im Prinzip sind wir Konsument hier in Europa. Und das ist das, was ich bei Gaia X vermisse, dass wir den Schritt darüber hinaus machen und sagen, wir nehmen Geld in die Hand, um einmal selber einen eigenen Technologiestandard zu entwickeln und wir gehen mal in den Wettbewerb. Und diese Entwicklung, die kann 4, 5, 6 Jahre dauern, ohne dass da auch nur ein Euro Gewinn bei rauskommen wird. Das ist vielleicht der große Unterschied zwischen den USA und Europa. In den USA ist man gewillt für eine Idee und eine und ein Business Case und die Vision, lange Zeit Verluste und Anlaufverluste hinzunehmen, um dann irgendwann zu sagen, wir sind jetzt so weit da drin und der Trend hat sich so entwickelt und dann sind die der Platzhirsch. Und das sieht man sehr stark mit Google, das sieht man sehr stark bei Amazon Web Service, SpaceX, ein Paradebeispiel, Tesla, Paradebeispiel. Microsoft ist immer so ein bisschen irgendwie hinten dran, aber mit ihrer Office 365, brillante Geschäftsstrategie, in der Umsetzung technisch gut.
Also sie haben sehr aufgeholt, also was sie so im Security-Bereich getan haben, jetzt mit Zero Trust. Also man sieht wirklich, dass das eine Initiative dort ist und dass man daran arbeitet. Im Gegensatz zu früher, wo nur das Betriebssystem geliefert wurde, ist man doch jetzt viel, viel weiter. Ich habe ein Betriebssystem mit Schwachstellen und muss mir einen Virenscanner von einem anderen Anbieter kaufen, der mich dann schützt. Mittlerweile ist ja der Defender, was da mitgeliefert wird, als Betriebssystembestandteil, sagen wir, gut vergleichbar mit den anderen Lösungen, die ich irgendwo herkaufen kann. Also man hat diese Verantwortung übernommen zu sagen, das ist etwas, was dazu gehört. Und das schon seit längerer Zeit, und das entwickelt sich in die richtige Richtung, finde ich. Aber trotzdem, diese Zentralisierung, Monopolisierung, die hat natürlich ein Risiko.
Und machen wir uns auch nichts vor, es ist nicht die Frage, ob erstmal einen wirklich gefährlichen zentralen Hack geben wird. Den wird es geben. Die Frage ist nur, was dann daraus gemacht wird, was dann dort passiert.
Wie nimmst du die Kooperation in der Branche wahr? Tauschst du dich mit anderen CISOs aus? Gibt es da Arbeitskreise, wo man auch über solche Themen reden kann? Das und das Problem, das Risiko habe ich. Wie geht ihr denn damit um?
Ja, in mehrfacher Hinsicht, ehrlich gesagt. Zum einen, die CISOs sind ein kleiner Kreis. Und es ist schon so, dass man im Laufe der Zeit sich kennenlernt. Also ich kenne auch Leute von unseren Wettbewerbern und ich ziehe vor allem den Hut. Dieser Job ist nicht leicht, weil man eben so viele Facetten der IT und des Unternehmens berücksichtigen muss. Und wir sitzen alle irgendwie, das sagte mir ein Freund neulich, auch irgendwie sitzen wir alle auf einem Raketenstuhl und irgendwie kann immer jemand kommen und zündet unten eine Lunte an und wenn was nicht geklappt hat, wie du sagst, dann ist auf einmal die Security ist schuld. Ne? Und ja, so Leid, geteiltes Leid ist ja halbes Leid. Und von daher, ja, es gibt natürlich Kreise, wo wir uns treffen. Der Markt, der Veranstaltungsmarkt ist auch überflutet mit CISO-Zirkeln, CIO-Zirkeln, Networking-Veranstaltungen. Also im Prinzip habe ich jeden Tag 2, 3 Einladungen zu irgendwelchen Networking-Zirkeln. Und ich bin überzeugt davon, so geht es jedem Professional, jedem CISO, jedem Manager jeder Führungskraft, die da in irgendeiner Art und Weise im Cyber Security oder Data Protection Bereich tätig ist. Und einige davon sind auch wirklich sehr, sehr gut. Ich muss also sagen, ich pick mir schon das raus, wo ich sage, ach, Mensch, die Leute, die würde ich mal gerne kennenlernen. Und ganz häufig sind dann bei solchen Veranstaltungen auch CISO-Zirkel. Und das ist schon interessant zu hören, wie die Schmerzen sind. Also vor 2 Jahren zum Beispiel gab es noch viele, die gesagt haben, ich habe wirklich Budgetprobleme. Heute ist das nicht mehr so unbedingt. Also Cybersecurity ist etwas, was relativ gut in den Budgets vertreten ist, weil doch schon die meisten verstanden haben. Also die ein CISO haben, die verstehen auch, dass es dann Geld kostet, weil der ist ja nicht da, nur um zu stempeln und zu approven, das noch andere machen.
Das ist eine gute Aussage. Das habe ich bisher noch so nicht gehört, dass die Budgets gestiegen sind, dass die CISOs auch zufriedener damit sind, was sie an Mitteln zur Verfügung haben.
Also ich kenne keinen, der über ein Budget jubelt. Aber sagen wir mal so, ich kenne ganz, ganz viele, die über Budgets jammern. Egal, ob das jetzt Cyber Security ist oder ihre Produktentwicklung oder Marketing oder egal was. Ich glaube, das ist die natürliche Reaktion eines jeden Managers, wenn man denn seine Budgetplanung durch hat und bekommt seine Zahlen und seine Vorgaben fürs nächste Jahr erstmal laut zu jammern. Das ist vielleicht etwas Menschliches. Cyber Security, ich erlebe das jetzt seit zwei Jahren, so sag ich mal, war von vielen Dingen, und das habe ich halt gehört, ausgenommen. Also es gibt immer Investitionen und es gibt immer Einsparungen. Das ist auch vollkommen normal, weil Unternehmen müssen etwas tun, was Behörden nicht tun. Wir können es uns nicht erlauben, alles das, was wir jemals ins Leben gesetzt haben, jede kleine Organisation, bis ans Ende des Unternehmens beizubehalten. Also muss man die ganze Zeit das Unternehmen dazu bringen, immer und permanent darüber nachzudenken, was ist wirklich, wirklich benötigt und was kann weg. Etwas, was ich mir bei Behörden wünschen würde. Ne? Mhm. Also dass Behörden auch mal in Frage gestellt werden und die Mitarbeiter, die dort sind, einfach neuen behördlichen Aufgaben in neuen Behörden zugeführt werden und nicht einfach immer sagt, die Behörde ist da und das ist jetzt der Selbstzweck, sondern, und das geht im Regelfall nur über Druck.
Mhm.
Weil nur dann wirst du wirklich kreativ und denkst über Lösungen nach, wie du etwas anders machen musst. Deswegen tendiert ein Manager dazu zu jammern. Es gibt aber auch immer wieder Phasen dazwischen, wo man sagt, da liegt jetzt ein Schwerpunkt drauf.
Mhm.
SAP-Einführung, da fragt keiner über Budget. Das ist so essentiell für eine Firma oder eine ERP-Software. SAP ist jetzt nur ein Beispiel.
Mhm.
Das ist so wichtig. Wenn da was falsch gemacht wird, dann leidet die Firma für Jahrzehnte. Und ich glaube, momentan das Gefühl, was Cybersecurity angeht, sind wir in so einer Phase, um das mal so zu sagen. Das kann auch nochmal entsprechend heftiger werden, wenn sich die Bedrohungslage entsprechend ändert. Aber ich persönlich spüre, dass alle oder viele Regierungen und Organisationen dieser Welt momentan sagen, Cybersecurity ist eine Priorität. Und wenn die EU das sagt, wenn das deutsche Regierung sagen, wenn es auf einmal ein Chinese Cybersecurity Law gibt und andere Länder, wo man sich gefragt hat, na, ja, Datenschutz, also Brasilien kennt man jetzt mehr so von der Abholzung von Regenwäldern, aber die machen mit dem Datenschutzgesetz was wirklich Gutes, dann wachen Leute auf. Wenn man in ein CISO investiert, das ist ein C-Level.
Mhm.
Also das ist jemand, der auf Executive-Ebene an dem Glück und Erfolg des Unternehmens irgendwie gemeinsam mitlenkt. Und man kann da schon schwerwiegende Entscheidungen treffen, bis hin zu nichts zu tun und Risiken auf einem zu hohen Level zu akzeptieren und nicht hart genug für die Budgets gekämpft zu haben. Und dann hinterher gibt es die Firma nicht mehr.
Mhm.
Nicht umsonst ist Cybersecurity im Risk Management, im Risk Board des Unternehmens eigentlich immer ganz, ganz oben angesiedelt. Weil ansonsten das Nächste, was es geben würde, wäre, alles brennt ab.
Mhm.
Oh gut, da kann man sich relativ gut gegen schützen. Aber bei Cybersecurity, da sieht man doch nicht mehr, dass es brennt, gegebenenfalls. Man sieht erst hinterher, dass da ein Trümmerhaufen ist.
Mhm. Ja. Wie erlebst du so die Zusammenarbeit mit Behörden? BSI hast du eben erwähnt. Gibt es da auch Zirkel oder Veranstaltungen, die da weiterhelfen? Oder ist das doch eine andere Welt?
Vollkommen andere Welt.
Mhm.
Vollkommen andere Welt. Das BSI, was ich an dem BSI schätze, ist, dass sie praktische Regeln veröffentlichen. Sie haben diese Guidelines, die sie mal veröffentlicht haben.
Den
die
Mundschutz.
Muss ich sagen.
Mhm.
Ja, genau. Die sind gut. Wenn auch für mich ein deutlicher Hinweis fehlt, dass das nur IT ist. Für IoT sind die so nicht anwendbar. IoT und Medizintechnik ist IoT, nicht IT. Es ist nicht ein Computer mit ein bisschen Medizintechnik dran. Es ist Medizintechnik mit einem Computer dran.
Mhm.
Und die Medizintechnik ist im Vordergrund. Und diese Sichtweise, ich glaube, das kommt aber noch. Das wird auch bei Industriesteueranlagen sehr, sehr ähnlich sein. Und ich glaube, da wird es noch weiterführende Ergebnisse vom BSI geben und Empfehlungen.
Mhm.
Die anderen Länder sind da nicht so. Wenn man mal sich die Empfehlungen von Italien anschaut, dann darf man eigentlich im Anschluss kein Gerät mehr konnektieren, also in ein Netzwerk anschließen.
Mhm.
Die in Österreich, die haben eine Kombination, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus drei Gesetzen, die es eigentlich unmöglich macht, dass irgendwie außerhalb von Österreich nach Österreich sich remote verbunden wird oder Daten außerhalb Österreichs verarbeitet werden. Also sehr, sehr spannend. Also halt speziell. Also halt anders. Aber die haben dann halt auch viele Cybersecurity-Themen nicht, weil die diesen Vernetzungsgrad gar nicht haben. So geht es natürlich auch.
Scheinbar nicht, ne?
Scheinbar nicht, genau. So, das entsteht eine Schatten-IT und es wird einfach akzeptiert und wer weiß das schon. Also andere Länder, so wie Frankreich, hat die CNIL, hat die französische Datenschutzbehörde, hat auch sehr gute Richtlinien oder sehr gute Empfehlungen. Das schätze ich. Also diesen technischen, wenn die technische Richtlinien rausgeben oder technische Ansätze, das mag ich sehr. Auf der anderen Seite erlebe ich Datenschutzbehörden, und das wäre jetzt mal nicht das BSI, sondern wirklich mal Datenschutzbehörden oder Datenschutzbeauftragte, häufig in der Überinterpretation. Nehmen wir mal die Landesdatenschutzbeauftragten, die Diskussion, darf ein Office 365 in Schulen eingesetzt werden?
Ja.
Es war ja nicht umsonst so, dass das Urteil oder die Meinung war da sehr gespalten. Ich bin nicht überzeugt davon, dass diese Diskussion an sich überhaupt schon zielführend ist. Generell habe ich das Gefühl, im Datenschutz wird viel mit Idealismus diskutiert. Anti-Microsoft, Anti-Apple, Anti-Google, Anti-Amazon, die bösen großen US-Unternehmen. Das ist ja nicht zielführend. Da dürfen wir uns ja nichts vormachen. So ist die Welt.
Wenn da eine Ideologie dahinter steckt,
genau. Dann
kommen dabei Regeln raus, die eben nicht in die Realität passen.
Genau, genau. Und ich würde mir da immer wünschen, wenn auch aus der Behördensicht einfach mehr, Pragmatismus an den Tag gelegt wird und nicht alle, das ist immer mein großer Kritikpunkt an der Datenschutzgrundverordnung gewesen, die unterscheidet nicht zwischen der Sensitivität von Daten. Also personenbezogene Daten sind personenbezogene Daten, Punkt. Es gibt zwar den Hinweis, dass man sagt, das Risikolevel muss überall berücksichtigt werden, das ist aber sehr grau. Also ist nicht wirklich definiert, und wenn ich 10 Juristen frage, bekomme ich wahrscheinlich 10 unterschiedliche Auslegungen. Und auch die Frage, dass leicht verständlich etwas dargestellt werden muss. Ja, was ist leicht verständlich? Also,
sind natürlich alles Dinge, die man weit interpretieren kann.
Genau.
Und jetzt sagtest du, du bist für wie viele? 123 Länder zuständig?
112 sind es.
112.
Ja.
Jetzt schauen wir auf Deutschland, dann haben wir nochmal 16 Datenschutzverantwortliche für 16 Bundesländer.
18. Die Kirchen nicht vergessen. Ah, okay. Kirchenrecht spricht Staatsrecht. Also, Die Kirchen haben ihre eigenen Datenschutzbehörden. Die sind ein bisschen pragmatischer, finde ich. Aber eigentlich sagt ja die Datenschutzgrundverordnung auch, dass pro Land es nur eine geben soll. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass 16 Landesdatenschutzbehörden sich zusammenschließen zu einer unter einer Führung. Ist vielleicht auch so ein bisschen Deutschland.
Mir würde es besser gefallen, wenn das zentralisiert wäre. Es würde Dinge wahrscheinlich einfacher machen. Ich kann jetzt auch nicht so sehr den Unterschied zwischen den Bundesländern sehen. Da müssen andere drüber entscheiden, sicherlich. Ich gucke da aus einer pragmatischen Sicht drauf und sage,
meine Meinung,
das ist einfach viel Overhead, den man da hat.
Auch absolut meine Meinung. Könnte man verschlanken, vereinfachen. Aber gut, das ist eine andere Diskussion, die passt jetzt nicht gerade zu Cybersecurity. Aber ansonsten ist die Zusammenarbeit mit den Behörden eher träge.
Mhm.
Sehr, sehr träge. Cybersecurity tickt viel, viel, viel schneller. Man darf ja auch nicht vergessen, Cybersecurity ist immer reaktiv. Wir laufen den Angreifern hinterher.
Mhm.
Es gibt immer irgendwo einen intelligenten Kopf in der Welt, der sich wieder ein Angriffsszenario ausgedacht hat. Und ganz häufig sind das ganz einfache und damit erfolgreiches.
Mhm.
Und dann denkt man sich wieder was aus, um dem zu begegnen. Also alles immer nur reaktiv. Und die Welt, wer da stehen bleibt, der wird überholt. Und das
absolut.
Wünsche ich mir manchmal von Behörden auch, dass der Datenschutz nicht etwas ist, das über allem steht. Weil den größten Datenschutz erreiche ich, indem ich einfach alles abschalte.
Wenn ich keine Kunden und Mitarbeiter habe, habe ich ein sicheres Unternehmen. Aber
genau. Ich
verfehle auch den Zweck davon, damit am Ende einen Gewinn zu machen und Menschen zu beschäftigen und etwas für die Gesellschaft zu tun.
Und deswegen sagt die Datenschutzgrundverordnung ja auch Risikomanagement. Risikomanagement heißt nicht Risikovermeidung oder Risikoausschluss. Das geht nicht. Wir müssen irgendwo einen Punkt treffen, wo wir sagen, hier, dieses Risiko akzeptieren wir. Und das steht leider nicht im Gesetz, wo dieser Punkt ist. Der ist nämlich sehr individuell. Da heißt es eben, abhängig vom Geschäftsrisiko oder vom Risiko für den Individuellen, für den Einzelnen und so weiter und so fort. Und da wird's grau. Und deswegen haben wir in 27 Ländern 27 unterschiedliche Interpretationen der Datenschutzgrundverordnung. Da würde ich mir wünschen, dass da einfach auch mehr Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den Unternehmen entsteht. Und dann, dass das ganze Ding eher, also wie ich am Anfang sagte, wir kommen so langsam zum Anfang zurück, wir rütteln uns ja gerade alle zurecht. Ne? Es war neu und jetzt jeder hat so seinen Platz gesucht. Wir sind durch die Norming-Storming-Phase gekommen und jetzt kommen wir so langsam in Performing. Da würde ich mir wünschen, dass unsere Behörden, und zwar in ganz Europa, einfach auch mehr mit dem Business zusammenarbeiten. Das wäre mal eine tolle Sache.
Ausbildung. Wie machst du das für dich selber und für deine Mitarbeiter, die dort weiterzubilden, sodass sie diese Standards kennen, dass sie neue Angriffstechniken der Hacker kennen, also allgemein einfach das Upskilling von dir und deinem Team?
Das ist keine einfache Antwort, denn viele Antworten, viele Ausbildungen gibt es so gar nicht. Also wenn man heute die Angriffsmethoden der Zukunft lehren könnte, dann wäre mal ein Novum. Mhm. Nein, aber im Prinzip für ein entsprechendes Ausbildungsbudget kämpfen und die Mitarbeiter auf mindestens 1-2 Trainings pro Jahr schicken. Mhm. So sieht's aus.
Macht ihr das intern oder machst du das komplett mit externen Anbietern?
Beides. Hängt jetzt vom Thema ab. Also, wie ich auch am Anfang sagte, manchmal ist es ja gar nicht mal so wichtig, dass man mehr in die Tiefe geht bei Technik, sondern Security trifft ja auch bei Menschen auf einen deutlichen Widerstand. Also, ich schicke zum Beispiel Mitarbeiter sehr gerne auf Moderations-, Präsentations- und Kommunikationstraining, damit sie lernen, gegenüber Menschen so aufzutreten, dass sie eher akzeptiert werden, dass man ihnen eher zuhört und das, was sie vortragen wollen und verändern möchten, vielleicht eher akzeptiert. Also der soziale Faktor. Dann, du hattest das schon mehrfach angesprochen, Komplexität. Ich erlebe es ganz häufig, dass Mitarbeiter einfach überwältigt sind von der Komplexität, die aus diesem ganzen Bereich Security auf einen zukommt. Wie man Menschen helfen kann, ist, indem sie Verfahren lernen, wie man Projekte vernünftig steuert, organisiert, managt. Also PMI mal so als Beispiel oder Eigenorganisation. Wie gehe ich damit um, wenn am Tag 150 E-Mails reinkommen und die können vom schreienden Kunden bis zu kleinen Dingen sein, also Mikrostrukturierung, Selbstorganisation, Eigenorganisation und solche Dinge. Das ist genauso wichtig wie den CISSP. Mhm.
Absolut, weil gute Ideen zu haben und zu wissen, wie etwas funktioniert, nutzt mir gar nichts, wenn ich niemanden davon überzeugen kann im Unternehmen. Wenn es heißt, mit dem braucht man gar nicht zu reden, man versteht nicht, was er erzählt und der ist immer gegen das Business. Also wenn er etwas sagt, wird jedes Projekt gestoppt, dann habe ich ja auch nichts erreicht. Ich möchte ja, dass das Unternehmen sicherer wird und nicht nur scheinbar sicherer, dass ich so ein Potemkinsches Dorf aufbaue und hinten dran ist eine Schatten-IT, Schattenprozesse, es wird in Wahrheit alles anders gemacht, weil man sagt, mit den Security-Leuten kann man gar nicht reden, die verstehen einen gar nicht.
Was ist das Gegenteil von Partner?
Feind,
genau. Ja. Wenn du es geschafft hast, als Cybersecurity-Mann oder generell als Data-Protection-Mensch im Unternehmen als Feind angesehen zu werden, dann bist du falsch.
Dann kann man auch nichts mehr bewirken.
Genau.
Was denkst du, ich habe ja gerade schon mal gesagt, ich glaube, dass die Cybersecurity-Lage sich noch schlimmer entwickeln wird, dass also die Angriffe stärker werden. Was glaubst du, wie wird sich Cybersecurity entwickeln? Werden wir mehr Angreifer sehen, größere Angriffe sehen?
Wenn ich eine Trendanalyse machen würde, dann würde ich sagen, es entwickelt sich exponentiell. Also wenn ich unserer Risikoanalyse unter unserer Business-Unternehmens- Risikoanalyse traue und wenn ich mir die anschaue, sind wir eins der Top 3 Risiken und Cybersecurity ist eines der Top 3 Risiken und ich glaube, das ist auch heute so und das ist vollkommen egal, in welcher Unternehmensgröße das ist. Mit einem erfolgreichen Hack, einem erfolgreichen Angriff kann ein Unternehmen von jetzt auf gleich ausgelöscht werden. Sei denn man zahlt. Ne? Das wäre eine klassische Ransomware-Attacken. Ich denke, wir erleben eine Veränderung. Stand heute ist das schon ein hochgradig automatisiertes, erfolgreiches Multimilliarden-Business. Von wem auch immer. Es gibt einige Gruppierungen, die das halt treiben. Aber es ist ein Geschäft. Es ist nicht mehr der dunkle
Staaten,
Hacker.
Staaten, die das unterstützen und Personen nicht ausliefern, das macht es natürlich noch viel schwieriger.
Genau, das kommt noch dazu, wenn sie denn überhaupt gefasst werden. Also da kommen politische Komponenten ins Spiel und. Wenn ich den derzeitigen Trend in der Welt sehe, weniger zusammenzuarbeiten, sich eher abzuschotten, glaube ich, und dass sich ein physikalischer Krieg ist etwas, was wirklich niemand will. Ich glaube, die Businessmodelle dahinter sind einfach nicht mehr lohnend. Das ist, und letztendlich geht ja immer sehr viel um, er dreht sich um Geld. Ich glaube, dass so etwas wie digitale Angriffe nochmal massiv zunehmen werden. Und es gab doch mal den entsprechenden Spruch. Also früher sagte man immer, wenn es einen dritten Weltkrieg geben sollte, wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass er nur 20 Minuten dauert. Mhm. Heute wird noch nicht mal mehr irgendwo ein Blitz sein. Also der digitale Krieg, der da quasi vor sich geht, das ist auch vielleicht so ein bisschen, wie sagt man, Ausfiltern der Schwachen. Das sehen wir gerade, ne? Also deine Frage war ja, wie wichtig wird das sein? Mhm. Es wird einer der großen Stellenwerte sein. Erinnern wir uns daran, vor ein paar Jahren, man sieht das immer daran, wo gibt es einen neuen C-Level? Das ist der Trend. Ja?
Ja.
Es gab, früher gab es den CEO, da gab es den Vertriebsmann und das war's. Dann gab es den COO, weil man verstanden hat, oh, Effizienz, 80er Jahre, 90er Jahre, wir redeten von Lean, Kanban, sehr stark getrieben durch japanische Unternehmen, die diese Effizienzideen nach vorne brachten. Dann hat man irgendwann festgestellt, IT, das ist ein riesen Effizienzbringer mit Kommunikation und allem. Also hat man dann ein CIO gemacht. Das war so Anfang dieses Jahrtausends. Und seit 5, 6 Jahren gibt es den CISO, den Chief Information Security Officer. Und auch Technologie wird immer wichtiger, CTO. Mhm. Aber CTO, CIO und CISO, die bilden ein Dreigespann, ganz häufig. Allein die Tatsache, wie viele Information Security Officer und Chief Information Security Officer mittlerweile gesucht werden, zeigt ja, dass Cybersecurity als Arbeitsbereich ein aufsteigender Stern ist.
Absolut.
Ich persönlich kann das auch nur bestätigen, zumindest bei General Electric ist das so. Es hat einen sehr hohen Stellenwert, hat aber viel damit zu tun, dass Digitalisierung eine der Hauptthemen ist, die wir dort vorantreiben. Mhm. Und es ist also ein guter Platz, aber wie sagt man im Englischen, a good place to be. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Botschaft an die Zuhörer hier. Cybersecurity ist ein sehr, sehr interessantes Umfeld mit einer unglaublichen Bandbreite an Themen, wo man sehr, sehr viel lernen kann, sehr viel bewirken kann. Und es ist so ein bisschen universell, ne? Und dazu noch sehr technisch. Und es ist ein aufsteigender Bereich. Also durchaus ein interessanter Bereich, wo man in der Zukunft mal reinschnuppern könnte, beruflich.
Du hast recht, die CISO-Rolle muss sich eigentlich noch weiterentwickeln. Und ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, wo es hieß, dass es jetzt erste CISOs in den USA gibt, die $500,000 im Jahr verdienen. Und wenn man den amerikanischen Markt versteht, dann weiß man, dass so eine Rolle immer danach bezahlt wird, was sie denn dem Unternehmen in der Wertschöpfungskette zum Beispiel an Gewinn bringt oder im Fall des CISOs auch an Verlust erspart. Und das zeigt eigentlich auch, dass die Wichtigkeit verstanden wird. Warum? Weil die Zukunft auch gefährlicher wird, glaube ich.
Die Gehaltsfrage des CISO, ja, das ist interessant. In der Tat, in den USA wird das gut bezahlt. Ich weiß auch nicht, ob $500,000, ob das nicht zu niedrig angesetzt ist, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Je nach Geschäftsbereich, je nach Unternehmen, je digitaler das ist, je mehr der Geschäftszweck mit der Verarbeitung von Daten zusammenhängt und dem entsprechenden Risiko und der Abhängigkeit von IT, umso wichtiger ist im Prinzip die Rolle eines CISO, der alles orchestriert und diese ganzen Themen von Product Security, Governance, Enterprise Security, also interne Security, die Verarbeitung von Kundendaten, Security-Zertifizierung und so weiter, der das alles zusammenbringt. Und dann kommt ja noch eine Riesenkomponente dazu, unsere Kunden.
Ja.
Kunden haben immer mehr Anforderungen. Das heißt, eine Ausschreibung mit einem Fragenkatalog von 300, 400, 500 Fragen ist keine Seltenheit. Mhm. Wir reden hier von Tausenden von solchen Anfragen. Also mal nur EMEA. Global sind das Zehntausende. Die müssen beantwortet werden. Dieses Know-how steckt in den Köpfen von Hunderten von Leuten. In Juristen, in Data Privacy, also Datenschutz, Datenrechtlern, in Cybersecurity-Leuten, in Spezialisten für ein bestimmtes Produkt, der vielleicht dann in irgendeinem Land in der Welt sitzt und das Ganze dann mehrsprachig und dann bekommt man eine Anfrage in Italienisch und muss das alles managen. Also solche komplexen Themen kommen immer mehr dazu und das fällt alles in den Verantwortungsbereich eines CISO. Mhm. Von daher, ich denke, die Rolle wird sich entwickeln. Die wird meiner Meinung nach den gleichen Weg gehen wie ein CIO. Einfach auch nur, weil die Bedrohungslagen stetig wachsen werden und auch die Anforderung seitens Kunden und Gesetzgeber und Regulierer immer größer wird. Und dann braucht man so einen.
Das Thema Machine Learning wird momentan von vielen gehypt als auch die Antwort auf Security-Probleme. Wie siehst du das? Wird Machine Learning uns in Zukunft wirklich helfen, dabei sicherer zu werden? Wird das einen signifikanten Anteil an Sicherheit bringen? Oder was ist deine Meinung?
Das Lustige ist, dass Machine Learning ja heißt, wir digitalisieren die Digitalisierung. Weil im Prinzip, wir haben alle IT-Infrastruktur, ne? Digitalisierung. Wir haben Applikationen darauf abgebildet, die Datenverarbeitung, super, digital. Da haben wir festgestellt, wir müssen das schützen. Dann haben wir angefangen, sowas wie Antivirensoftware zu installieren, Bitdefender, keine Ahnung, was auch immer. Mittlerweile reden wir, also alles nur um die Digitalisierung zu schützen. Mittlerweile reden wir von Endpoint Protection, Endpoint Detection and Response und die Endform XDR, ne? Also Extended Detection Response und so weiter.
Also Marketingbegriff noch XDR, ne? Aber das fühlt sich jetzt mit einem Standard.
Genau. Was heißt das im Prinzip, dass wir selbst den Endpoint-Schutz anfangen zu digitalisieren? Also da ist nicht mehr ein Mensch drauf, der auf einen Report guckt, sondern da ist ein Machine Learning KI-System dahinter, das halt trainiert wurde und sagen, boah, du verhältst dich suspekt, ich nehme mich aus dem Netz. Also wir digitalisieren die Digitalisierung im Wesentlichen. Macht das Sinn? Ja, das, ich empfinde das als absolut natürlich, also eine vollkommen natürliche Entwicklung. Ich frage mich, wann es so weit geht, dass wir das Lernen der KIs digitalisieren. Ich glaube, Google ist schon so weit, die haben einen digitalen Playground entwickelt, in dem KIs lernen können. Automatisiert lernen können. Man kann also ein System, das Szenarien schafft, in dem eine KI automatisiert lernen kann, um dann digitale Verfahren also es ist schon ganz lustig und ist auf alle Fälle die Zukunft, meiner Meinung nach. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man Komplexität weiter handhaben möchte. Spannend wird es dann sein, wenn der erste Hacker oder die erste Organisation diese KIs schafft zu kompromittieren, sodass sie Fehlentscheidungen treffen.
Oder selbst KI einsetzt. Ich glaube eben, die technische Entwicklung steht ja mal beiden Seiten zur Verfügung. Und wenn die Angreifer es haben und schnellere Angriffe ausführen können, dann muss ich mich schneller verteidigen können. Also KI wird ein wichtiger Teil werden, aber ich glaube, man muss es einfach nehmen, weil der Angreifer schneller meine Schwachstellen erkennt zum Beispiel. Die Angreifer werden schneller. Also müssen auch die Verteidiger schneller werden. Und deswegen glaube ich, es ist einfach etwas, was man tun muss, um sein Risiko wieder zu verkleinern.
Das ist Mustererkennung, ne? Da sind wir. Da ist die momentan sehr gut dran, Machine Learning. Und ja, aus dem Netzwerk Datenstrom oder generell aus dem Datenstrom Muster zu erkennen, da gibt es sehr gutes Lehrmaterial. Das heißt, überall da, wo wir gute Lehrmaterialien haben und Lernumgebungen, sind KIs sehr leistungsstark.
Aber immer auch wieder, wie du eben sagtest, reaktiv. Man kann natürlich nur Modelle trainieren mit dem, was man gesehen hat. Neue Angriffe würde auch eine KI wahrscheinlich nicht erkennen.
Wenn man so weit ist, dann sind die KIs schon wirklich gut geworden. Ich bin schon beeindruckt über das, was im KI-Umfeld möglich ist. Und ich kenne es auch aus unserem Umfeld. Also wir setzen die auch ein, dass wir also Maschinensysteme haben, die auf Machine Learning basieren. Und dann eben entscheiden, ob zum Beispiel gewisse Endgeräte aus dem Netz rausgenommen werden. Also ich sitze hier ja nun auch gerade vor meinem Laptop, da läuft auch das so eine entsprechende Sache drauf, die, wenn ich jetzt mir hier irgendetwas fangen würde, dann würde das System automatisch disconnected werden und ich bekomme nur noch eine Meldung und könnte zur IT gehen und sagen, hier, bitte.
Was denkst du über Cyberversicherung?
Naja, die entstehen ja die sind zunächst erstmal entstanden, weil auch Versicherungen gesagt haben, da machen wir ein Geschäft. Cyberversicherungen setzen immer voraus, dass man entsprechende Cybersecurity Controls implementiert hat. Also da sind viele, viele offene Ausgangstüren dabei. Und Versicherungen sind auch nur ein Geschäftsmodell. Also dessen darf man sich ja auch nicht verschließen. Das heißt, das Geld, das ich in eine Versicherung investiere, und das ist ja die grundlegende Frage, sollte man das nicht eher da hinein investieren, Cybersecurity-Kontrollen und Sicherheitsmechanismen einzuführen? Also wir selbst haben keine Cybersecurity-Versicherung, weil bei uns ist das relativ einfach. GE durchbricht die statistische Barriere für Versicherungen, von der Konzerngröße her. Es wäre billiger, deswegen ist auch zum Beispiel kein Firmenwagen versichert. Wir zahlen das alles einfach selbst, weil die statistische Masse an Firmenwagen ist so groß, dass man davon eine eigene Versicherung gewinnbringend betreiben könnte. Also macht man das einfach nicht. Und genauso ist es halt mit vielen anderen Versicherungen auch, außer sowas wie wirkliche große Betriebsausfallversicherungen oder Unternehmensschadenversicherungen, zu denen man gesetzlich verpflichtet ist. Und bei der Cyberversicherung, es hängt ein bisschen vom Geschäftsmodell ab, glaube ich, was man macht. Wenn ich eine kleine IT habe, weil ich zum Beispiel eher Produzent bin und meine Produktionsstraßen nicht am Internet hängen und vielleicht nicht so sehr digitalisiert sind oder auf alle Fälle der Digitalisierungsgrad ist eher eingekapselt und du hast nicht das Risiko, dass da ein Hacker einbrechen könnte, dann würde ich wahrscheinlich dort eher sagen, vielleicht macht das weniger Sinn. Weil da kann ich mit einer kleinen Investition oder mit einer Investition in Sicherheit relativ viel erreichen. Bei so einer mittleren Größe ist das vielleicht am Kipppunkt, weil da schlägt schon die volle Macht der Komplexität zu gegenüber sehr hohen Investitionskosten. Und da könnte das ein Mittelweg sein. Aber machen wir uns eins nichts vor. Die Cybersecurity-Versicherung, die mindert nicht den Schaden, den ich in einer Cyber-Risk-Management mache. In keinster Art und Weise. Das ist kein Control. Das ist eine eventuelle Absicherung, dass ich Geld bekomme, wenn der ganze Laden explodiert.
Für ein Restrisiko vielleicht, aber richtig. Um die Risiken muss ich mich selber kümmern, denn wenn die Versicherung zahlt, ist der Schaden ja schon eingetreten. Dann sind meine Kundendaten vielleicht kompromittiert, meine Systeme sind heruntergefahren, meine Produktionssysteme. Ich glaube, dass die Cyberversicherung in der Vergangenheit oder gerade so in ihrem Entstehen oft genutzt wurde mit diesem alten Missverständnis aus dem Riskmanagement, dass man solche Risiken verschieben kann. Also ich baue entweder eine Abteilung auf, die sich darum kümmert, oder ich gebe es einer Versicherung. Und das funktioniert eben bei Cybersecurity nicht. Genau.
Alte ISO 27005 Risikomanagement-Regeln. Ne? Akzeptieren, vermeiden oder verschieben, eliminieren und so weiter. Eine Versicherung, eine Cyberversicherung heißt nicht, dass man das Risiko los ist, nach außen weggeschoben hat oder in irgendeiner Art und Weise vermeiden kann. Es ist nach wie vor da. Man muss nach wie vor das gesamte Geld investieren, um Security Controls abzubilden. Das ist nur ein letzter Notanker, wenn man so möchte, dass, wenn nichts mehr geht, man vielleicht Geld bekommt, um nochmal neu anzufangen.
Mehr nicht. Oder nehmen wir jetzt ein eher kleine Unternehmen, die dann vielleicht auch Geld brauchen für eine forensische Untersuchung, die ihnen helfen, die Systeme wieder aufzubauen. In so einem Bereich kann eine Cyberversicherung helfen. Aber zu sagen, sie reguliert den Schaden, den ich habe, weil ein Hacker meine Systeme kompromittiert hat, die Kundendaten alle veröffentlicht wurden, das ist schwierig. Das ist ja eigentlich immer der totale Vertrauensverlust des Unternehmens.
Ja.
Ja, prima. Wenn ich auf die Uhr gucke, wir reden schon eine ganze Weile. Das war sehr interessant und viele interessante Themen. Ich würde sagen, machen wir doch für heute mal Schluss und vielleicht setzen wir uns einfach nochmal ein zweites Mal dazu zusammen.
Können wir gerne machen, Alex.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Der CyberWise Podcast ist eine Produktion der CyberWise GmbH. Redaktion Alexander Busse. Sprecherin Türkan Korkmaz.